Ich hatte wirklich gedacht, ich bin völlig talentfrei und ich kann nichts. Ich habe null gewusst, wo ich hingehöre. Das war für mich ganz, ganz schwer, mich selber zu finden, mich dazugehörig zu fühlen und mich richtig zu fühlen. Was wir im Museum vermitteln, ist diese Offenheit und Toleranz, dass jeder seine Meinung äußern darf. Glück ist eine Entscheidung.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerien, Gespräche über Wandlung in Kooperation mit dem Magazin Donner. Heute bin ich zu Gast bei der holistischen Unternehmerin, Speakerin und Gründerin sowie Direktorin der WOW-Museen Vanessa Kammermann in ihrer Wohnung in München. Eigentlich ist ihr Zuhause in Zürich, aber wegen der Dependance ihres WOW-Museums hier in der Stadt kommt sie regelmäßig nach Bayern. Hallo, liebe Vanessa.
Hallo, liebe Tanja. Schön, dass wir uns heute kennenlernen dürfen, endlich persönlich.
Ja, stimmt. Bisher haben wir immer nur telefoniert. Genau. Aber es kommt einem schon ganz vertraut
vor. Total.
Du bist 1979 in Siegen geboren und im naheliegenden Walbach mit einem jüngeren Bruder aufgewachsen. Dein Vater, Jahrgang 46, kommt aus der Gegend von Siegen und hatte eine 10 Jahre ältere Schwester. Und in der Nachkriegszeit hat man ihn nur von Ziegenmilch ernährt, weil wahrscheinlich mehr nicht da war. Sein Vater kam krank und traumatisiert aus dem Krieg zurück und konnte sich gar nicht so wirklich viel um seine Kinder kümmern. Nach einer Uhrmacherlehre für Flugzeuguhren wurde dein Vater Pilot von Privatmaschinen, bis er 1973 deine damals nur 19-jährige Mutter heiratete. Er hat sie nämlich schon mit 17 kennengelernt, mussten sie noch ein bisschen mit der Heirat warten. Und dann hat er sich gedacht, naja, als Pilot bin ich eigentlich selten zu Hause, dann mache ich mich doch lieber sesshaft, und hat sich als Versicherungsvertreter in der Nähe von Siegen niedergelassen. Deine Mami kam aus einer pfälzischen Unternehmerfamilie in Neustadt an der Weinstraße und war 8 Jahre jünger als dein Vater. Nach einer Fehlgeburt wurde sie mit dir schwanger und musste aber viel liegen. Die Ärzte wollten dich sehr früh, eigentlich fast ein bisschen zu früh, aus dem Bauch schon herausholen. Aber deine Mami kämpfte wirklich um jeden Tag, in dem du länger in ihrem Bauch verweilen konntest. Und nachdem du dann 79 per Kaiserschnitt zur Welt kamst, kämpfte sie erneut, nämlich um dich zu stillen. Aber man riet ihr ab und so gab sie schließlich auf. Und als du nur wenige Monate alt warst, musstest du wegen einer Hüftdysplasie für 4 Monate in eine Klinik nach Gießen. Und deine Mutter fuhr also jeden Tag von Siegen zu dir, um dich wenigstens so ein paar Stunden besuchen zu können und bei dir zu sein. Damals ja war das ja für die Mütter noch nicht erlaubt, so die ganze Zeit mit ihrem Baby zu bleiben und dort auch zu übernachten. Meine Schwester musste auch mehrere Wochen nach ihrer Geburt wegen einem Blutaustausch in der Klinik in der Maisstraße hier in München bleiben. Und meine Mami durfte sie sogar nicht täglich besuchen. Also es war meiner Meinung nach wirklich herzzerreißend. Hat denn deine Mami viel mit dir über diese menschliche Härte dieser Generation und ihre ganz eigenen persönlichen Gefühle damals gesprochen?
Jein. Eigentlich nur auf mehrmaliges Hinfragen und immer wieder Bohren meinerseits, weil ich mich sehr mit meiner Vergangenheit beschäftigt habe, weil ich ein bisschen Sachen verstehen wollte, wo ich dann immer wieder nachgefragt habe. Und ich glaube, das ist nicht so ein einfacher Prozess dann gewesen, sich da wieder in diese Situation reinzudenken und zurückzudenken. Und das fällt anscheinend einer Mama nicht so einfach dann in dem Moment. Also freiwillig hat sie das nicht getan und ich glaube, es war auch ihr vieles nicht bewusst gewesen.
Mhm. Nee, bei meiner Mutter ist das sogar so, dass sie vieles ein bisschen so verdrängt, fast. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fast so, als wäre es gar nicht geschehen. Also das merke ich immer wieder. Meine Mami ist ein Jahrgang 37 und da gibt es dann oft so, dann sagt sie, ach, das war nicht so schlimm. Oder ich glaube, das war nicht 5 Wochen, sondern nur 2 Wochen. Oder also sie versucht, sich das so ein bisschen schön zu machen, dieses, was eigentlich nicht schön war. Ist das bei deiner Mami auch ein bisschen so?
Ich denke ja, aber es ist, glaube ich, auch ein Verdrängen. Und ich merke das auch bei mir, dass man von früh, dass man gut negative Dinge verdrängen kann auch. Sonst würde man wahrscheinlich auch keine zweiten, dritten oder vierten Kinder bekommen generell. Ich glaube, dass es gar nicht bewusst war und es einfach vergessen geworden ist. Und dadurch, dass ich jetzt nachgefragt habe, sich wieder da reinzudenken, dass es auch mühsam ist und ach, was muss ich jetzt da wieder tun?
Vielleicht auch schmerzhaft.
Wahrscheinlich dann auch schmerzhaft, genau. Und dann kamen erst Dinge hoch.
Ja, aber was mir auch auffällt, nicht nur bei meiner Mutter, auch bei dieser Generation an sich, dass sie auch so Dinge gar nicht so kritisieren. Also sie könnten ja, so wie wir das vielleicht tun, Dinge auch hinterfragen und sagen, stimmt, das war eigentlich nicht so gut. Aber sie hat mich zum Beispiel auch nicht gestillt, weil man einfach sagte, das geht nicht. Macht einen Hängebusen und diese Milupa-Milch, da ist viel gesünder. Also war halt einfach so eine Erfindung der Industrie. Und sie sagt dann oft so, ja, das war auch viel besser, nicht zu stillen. Dann konnte dein Papi auch mal dir die Flasche geben und so. Also sie sind nicht so wirklich kritisch.
Das war halt so.
Also man stellt es nicht in Frage. Man war vielleicht auch ein bisschen hörig, so den Ärzten oder den Göttern in Weiß.
Die Göttern in Weiß, ja, genau. Das wurde so gemacht und fertig, ne?
Du warst ja als Kind auch ganz viel draußen in der Natur, hast getanzt und gesteppt, warst fröhlich, hast viel mit Jungs gespielt und liebtest so Abenteuer. Dein Vater war oft beruflich unterwegs, deine Mutter als Hausfrau mit dir und deinem 4 Jahre jüngeren Bruder alleine, auch sehr viel alleine. Ihre Ehe war so lala, vielleicht nicht so ganz besonders glücklich, aber irgendwie waren sie doch ein ganz gutes Team. Und als du 13 Jahre alt warst, bekam dein Vater 1992 das Angebot, die Bezirksdirektion einer Versicherung in der Nähe von Dresden zu übernehmen. Und da deine Eltern so der soziale Aufstieg und der Wohlstand schon wichtig war, das war allerdings früher so, haben sie diese Karrierechance natürlich angenommen und ihr seid dahin umgezogen. Wie war das denn für dich, so als angehender Teenager, nur 2 Jahre nach der Wende, das darf man ja nicht vergessen, in die ehemalige DDR zu ziehen und in die 7. Klasse da zu kommen, wo doch eigentlich alle, die dort aufgewachsen sind, so eigentlich in den Westen wollten, so nach dem Motto, nichts wie weg, wir wollen jetzt endlich was Neues sehen. War das denn auch so ein bisschen so ein Kulturschock? Und Sächsisch hast du ja auch nicht gesprochen.
Nee, damals habe ich noch Hochdeutsch gesprochen. Irgendwann habe ich schon richtig Sächsisch kennengelernt oder lernen müssen.
Oh Gott.
Heute versuche ich es wieder auszunivellieren. Da kommt dann Schweizerdeutsch dazu. Ne? Es war ein Riesenabenteuer damals, dorthin zu ziehen. Und es war so ein bisschen, wir waren generell abenteuerlustig. Wir waren viel mit dem Wohnmobil unterwegs in Ex-Jugoslawien und so. Das war ja auch schon ein Abenteuer für damalige Verhältnisse. Und das war dann irgendwie, Mutti und Papa wollten das so. Und dann haben wir das gemacht. Dann wurde aus diesem bunten, Benetton, Eulili tragenden Westkind, wurde dann irgendwie doch eher ein neutral gekleidetes Kind, weil ich kam da halt völlig bunt an mit langen Ohrringen mit 13 Jahren oder 12 Jahren damals. Das gab's ja dann im Osten alles gar nicht. Die waren alle Unifarben angezogen. Da waren wirklich die stinkenden Trabanten, die stinkenden Häuser, weil alle mit Kohle gefeuert haben. Das war alles grau dort. Da gab's keine bunten Farben an den Häusern oder auch die Kleider nicht. Und das, ja, es war.
Aber warst du dann unglücklich?
Nee.
Aber du musstest doch auch deine Freunde zurücklassen.
Ja, aber irgendwie war das, ich war wahrscheinlich schon immer ein bisschen anders. Neulich hat mir das mal jemand geschrieben, dass ich schon so viele Dinge in meinem Herzen früher getragen habe, die ich weiter jetzt immer noch trage. Und ich glaube, ich war einfach schon immer abenteuerlustig und kontaktfreudig. Ich habe mich immer gefreut, neue Menschen kennenzulernen, und weil das war dann immer eine Bereicherung für mich.
Vielleicht auch neugierig.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es neugierig.
Ich bin
ja
auch sehr neugierig.
Ja,
und das, obwohl ich würde, glaube ich, ich wäre da schon unglücklich gewesen. Ich war so eine Modetante schon sehr früh. Und ich habe dann immer, mir ist das Wichtigste, was ziehe ich morgen an in der Schule? Und ich könnte mir gerade so vorstellen, wenn du sagst, die waren da alle so eher so ein bisschen neutraler angezogen, dass man, ja, dass man dann vielleicht auch nicht so gerne der Paradiesvogel da ist.
Nee, ich habe mich dann auch versucht einzugliedern, ne, und zu integrieren, dazu zu gehören. Und eben da hat das Sexig dann auf der einen Seite dazugehört. Und dass dieses Neutralbleiben, dass man auch nicht ständig irgendwelche Sachen aus dem Westen dann reinträgt und sagt, ja, aber bei uns gab es das oder bei uns war das so. Ich habe auch dann irgendwann so getan, als wäre ich gar nicht vom Westen. Also viele haben dann später gar nicht mehr erfahren, dass ich aus dem Westen kam, weil ich war ja der kapitalistische Feind eigentlich. Und sobald ich so ein bisschen das gemerkt habe, dass jemand nicht so positive Energien darüber hatte, habe ich ja dann immer weniger von dieser Westidentität in mir getragen und das eigentlich so gar nicht nach außen getragen. Viele wussten das wirklich nicht, dass ich aus dem Westen komme.
Hast du das dann auch so erlebt, dass die ostdeutschen Teenager sehr viel offener und freizügiger so in puncto Sexualität waren? Also das zumindest ist noch so ein Gerücht, was ich immer höre. Hast du es da auch so ordentlich krachen lassen? Also wie war das in dieser Teenagerzeit?
Ja, also freizügiger waren auch der Alkoholkonsum, glaube ich. Also es war alles so ein bisschen entspannter dort. Also Alkohol hat wie so zum Alltag recht dazugehört, hat mich im Nachhinein.
Also musste man nicht heimlich machen.
Naja, doch, wir als Kinder schon. Aber die Erwachsenen haben alle gut gebechert. Da gab es viele Feste. Ich komme da aus Weinböhler, das klingt nach Wein. Wir hatten Weinberge dort in dem Ort und Winzer. Wir haben die Eltern, die haben gut gefeiert. Es gab einen Karnevalsclub, das war der einzige Club, den es überhaupt noch dann gab nach der Abschaffung der DDR. Da gab es ja kein Vereinswesen mehr, nachdem das System zusammengebrochen ist. Aber ein Karnevalsclub, da haben wir dann mitgefeiert.
Also auch keine Sportvereine mehr?
Ein Turnverein, dann hat er wieder jemand aufleben lassen und sowas. Aber war wenig, ganz, ganz wenig. Also meine Eltern haben dann einen Tennisclub dort gegründet. Aber es gab an sich nichts mehr. Also ein bisschen Anarchie mehr oder weniger. Wir haben viel, überall wurde in irgendwelchen alten Villen gefeiert und sowas. Also es war schon sehr freiheitsliebend. Und wenn du jetzt das andere Thema Sexualität ansprichst, also wir sind zum Beispiel immer nackig in die Turngrube baden gegangen. Also Nacktheit war überhaupt kein Thema. Das war ganz, ganz selbstverständlich. Also man ging nicht mit Badehose baden. Das war also völlig natürlich. Und das ist auch noch ein interessanter Punkt, warum das so freizügig war, das Thema Nacktheit. Es gibt noch Fernsehaufnahmen von einem Bekannten von uns, der wurde interviewt von einem nackten Moderator, der hatte ganz viele Krawatten umgebunden und wurde dann gefragt, können Sie einen Binder binden? Und da waren beide nackt an der Ostsee gestanden, in voller Pracht. Das war selbstverständlich. Aber über das System zu reden, das war natürlich verboten. Und also dieser Kontrast, den finde ich auch im Nachhinein recht spannend eigentlich. Kann mir auch nicht so ganz erklären, aber eben, dass da jetzt jeder mit jedem rumgemacht hat, weiß ich nicht. Also ich glaube, man war nicht so verbunden in der Ehe, weil auch ja die Kirche nicht so eine große Rolle gespielt hat, wie es vielleicht in Westdeutschland die Rolle gespielt hat. Ne? In Westdeutschland war eben die Kirche viel mehr gelebt und man hat auch unter den Augen Gottes geheiratet. Und dadurch war die Verbindung vielleicht in den Ehen auch nochmal anders als die in Ostdeutschland. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die Verbindung, also Beziehungen und Partnerschaften im Osten waren aus meiner Sicht kurzlebiger als die im Westen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht.
Also du hattest keinen festen Freund?
Naja, irgendwann dann schon mal. Mit 14 noch nicht oder mit 13, nein. Ja. Aber erst mit 16 dann.
Okay. Aber den dann auch jetzt nicht so lange?
Naja, es hat dann immer mal ein paar Monate war ich mit denen zusammen.
Und das ist nicht lange. Ich hatte meinen ersten Freund 9 Jahre.
9 Jahre, nein. Also nee, ich habe da, glaube ich, eher doch ein bisschen mich ausprobiert, aber er hatte immer eine nette, tolle Partner gehabt.
1996 mit 17, das liegt wahrscheinlich daran, dass er in der DDR früher Abitur gemacht hat, hattest du also dein Abitur in der Tasche und wolltest unbedingt als Au-pair in die USA. Dein Vater hat das aber irgendwie nicht so gerne gesehen mit der USA, das mochte er irgendwie nicht. Und ein Verwandter von euch hatte jedoch Kontakt nach Kanada und vermittelte dir in einem Autohaus außerhalb von Toronto ein 3-monatiges Praktikum. Du hast mit deinem damaligen Freund Hardy, das war dann der wahrscheinlich, den du da vorher hattest, oder dieser kurze oder der zweite,
ich weiß es ja nicht.
Also mit dem hast du dann erstmal Schluss gemacht. Und bist 96 dann als Single nach Kanada geflogen, hast bei einer Gastfamilie gewohnt, musstest da aber nach einiger Zeit wieder ausziehen, da sie das Kinderzimmer, in dem du wohntest, wieder für ihren, ja, so ein bisschen in Ungnade gefallenen Sohn brauchten, der irgendwie, ja, ein Mädchen geschwängert hatte. Ich weiß nicht, der musste dann wahrscheinlich wieder da zurück.
Ja.
Und daraufhin bist du mit einem Touristenvisum in die USA gereist und hast dir erstmal viele Städte angeguckt, New York, die Niagara-Fälle und was noch alles. Und schließlich bei einem Großcousin und seiner Frau in St. Louis in Missouri ein Praktikum in dessen Immobilienfirma gemacht. Er nahm dich dann auch mit auf Geschäftsreisen nach San Diego, Washington, Florida. Also du kamst richtig rum. Sowie auch auf ein Bruderschaftstreffen, wo du dich dann in einen 22-jährigen jungen Mann verliebtest und mit ihm so eine leidenschaftliche Liaison begonnen hast. Aber dein Touristenvisum lief ja dann nach 3 Monaten aus und du musstest wieder zu Hause nach Deutschland. Haben dich denn diese Monate in Kanada und in den USA sehr verändert? Und wusstest du denn überhaupt in all dieser Zeit, welche berufliche Laufbahn du mal gerne einschlagen möchtest? Oder wolltest du jetzt einfach erstmal dir die Welt anschauen?
Ja, ich glaube, das ist dann, wenn ein junger Mensch sowas macht, sind das ja teilweise schon so Selbstfindungstrips, ne? Weil man noch nicht weiß in den jungen Jahren, was will man überhaupt machen. Ich wusste auch danach nicht, was ich machen möchte letztendlich, genau. Hab dann wegen Studium geguckt, was könnte ich denn studieren, hatte dann noch die Option, nach Frankreich zu gehen, um mein Französisch zu verbessern. Also es ging bei der ganzen Sache sicherlich um das Englisch besser zu lernen und eben Französisch hatte ich auch in der Schule gelernt. Das war auch noch nicht so sattelfest, also das auch noch verbessern. Und dann schauen wir mal weiter quasi, ne? Und ich habe mich dann zwischendurch beworben für Studiengänge. Und dann wurde ich dann irgendwann in diesem einen Studiengang der Verkehrswirtschaft in Dresden aufgenommen. Und dann war das halt mal der Weg.
Aber hattest du keinen ganz klaren Traum?
Nee.
Okay. Also du hast nicht wie ich wollte immer Modedesignerin werden, habe dann meine 30 Barbie-Puppen immer an- und ausgezogen als Kind und gemalt und so, also und genäht. Also du hattest nicht so eine Leidenschaft.
Nee, leider nicht. Ich hatte wirklich auch gedacht, ich bin völlig talentfrei und ich kann nichts. Und ich habe null gewusst, wo ich hingehöre. Das war für mich ganz, ganz schwer, mich selber zu finden irgendwo und mich dazugehörig zu fühlen und mich richtig zu fühlen. Das war nicht vorhanden, nein.
Und wie gesagt, nach der Rückkehr hat ja dein Papi dir dann 1998 ein weiteres Praktikum bei einer Aluminiumfabrik in Paris besorgt. Das ist dieser Aufenthalt, von dem du gerade sprachst. Bist du 4 Monate geblieben, hast auch sehr viele Leute kennengelernt. Und du hast da auch so ein bisschen die Liebe zu Sushi entdeckt. Also du bist anscheinend da nur Sushi essen gegangen. Und dann wolltest du auch gerne nach Japan. Hast aber dann erstmal dein Studium begonnen in Dresden und hattest da ja auch dann in dieser Verkehrswirtschaft diese Hauptfächer Luftfahrt und Logistik und hast wirklich ganz eisern, da warst du dann doch leidenschaftlich, so parallel ein Praktikum in Japan für die Semesterferien organisiert. Im März 2000 war es dann soweit. Du bist nach Tokio geflogen, hast 6 Wochen lang bei einer Firma in Yokohama gearbeitet. Und die haben so Krankenhausbetten hergestellt und Sicherheitssysteme. Und dann hast du auch bei einer japanischen Familie so ganz traditionell gewohnt. Und natürlich ließ auch die Liebe nicht lange auf sich warten. Du hast dich dann in einen Japaner verliebt. Bist mit dem auch ein bisschen rumgereist. Der hat dir dann so ein bisschen sein Land gezeigt. Und hat sogar seinen Eltern dich vorgestellt. Also hat gesagt, hier, das ist meine Freundin aus Deutschland, hat so ein bisschen die Kultur dir näher gebracht. Hättest du denn dir vorstellen können, auch zu bleiben?
In Japan hätte ich nicht bleiben können. Nee. Der Freund, das war auch wirklich nur eine ja, sehr also wir waren zusammen unterwegs, der gute Junge hat kaum ein Wort Englisch gesprochen. Wir haben uns letztes Jahr wieder getroffen mit seiner Familie oder ich mit meinem Mann auch und den anderen Leuten von der Firma und so. Der kann bis heute kein Englisch. Das war keine Liaison, aber es war halt für ihn total spannend, auch jemand Weißes mit hellen Haaren dorthin zu bringen. Und die haben mich dann in jenste traditionelle Kleider gepackt und immer Foto von mir gemacht. Ich war dann wirklich eine Hauptattraktion bei denen. Also das war auch spannend für die, so eine Ausländerin da zu haben. Und das ist sowas Exotisches. Das war süß. Die haben mir dann alles gezeigt und wollten mir halt ihr Land schmackhaft machen. Und nee, dort bleiben hätte ich nie können. Das ist schon von der Sprachbarriere viel, viel zu groß. In den USA wäre ich gerne geblieben. Da war ich auch so fest verliebt, da wäre ich gerne geblieben. Ja, das hätte ich mir gut vorstellen können. Aber das sind ja alles so Erfahrungen und dann eben auch das Sushi, ne? In Paris dann kennenzulernen. Ich habe wirklich immer tolle, tolle Menschen getroffen durch unterschiedlichste Gelegenheiten und manchmal auch in der Not heraus, wenn man alleine war und sich unsicher gefühlt hat, wo ich dann Leute einfach angesprochen habe. Ich war halt immer so jemand, der sehr kommunikativ war und auf Leute zugegangen ist und sich daraus so tolle Möglichkeiten immer ergeben haben. Und das hat dann immer irgendwie so dieses Go with the Flow hat dann immer mich wieder zum nächsten Schritt gebracht. Und mir das Leben wieder neue Türen geöffnet. Und das ist ja vielleicht das Spannende an diesen Reisen gewesen. Aber ich bin froh, dass ich dann immer zurückgekehrt bin.
Ja, also im Sommer 2000 war es dann wieder soweit. Dann bist du zurück zu deinem Studium nach Dresden und hast aber dann entschieden, nicht mehr bei deinen Eltern zu wohnen, sondern jetzt mal endlich in einer eigenen Wohnung, nämlich eine Einzimmerwohnung. Und verliebtest dich in Carsten, den besten Freund von deiner großen Liebe Hardy, mit der du ja vorher Schluss gemacht hattest, bevor du nach Kanada gegangen bist. Ein Jahr später, am 13. Juli 2001, klingelte er dich frühmorgens aus dem Bett und erzählte dir, dass dein Bruder nur 100 Meter von dem Haus deiner Eltern entfernt einen Autounfall hatte und im Krankenhaus liegt. Wie hast du denn diesen Moment und natürlich auch die Stunden danach in Erinnerung?
Ja, das ist so ein Moment, den man tatsächlich nie vergisst. Man vergisst ja viele negative Sachen in seinem Leben, aber das ist ein Moment, wo ich da wirklich den Carsten vor meiner Tür stehen sehe, wie er mich zusammenscheißt, warum mein Handy nicht an ist und dass mein Bruder da im Krankenhaus liegt und dass dem was passiert ist. Und dann kann der Kopf nicht mehr klar denken und er pulsiert nur noch und es flattert ein und es ist ein riesen Wirbelsturm im Kopf. Und du musst dich nur noch irgendwie schnell kaltes Wasser ins Gesicht schmeißen, dich anziehen und musst los. Und von da an wird nie mehr was gewesen ist. Von da an verändert sich das ganze Leben.
Ja, dein Bruder ist ja dann nicht mehr zum Bewusstsein gekommen. Er ist dann auch gestorben. Deine Mami wurde, glaube ich, von der Polizei informiert und dein Vater war auf Geschäftsreise, der kam dann irgendwie so schnell es ging hinterher und ihr habt ja dann auch vor dieser schweren Entscheidung gestanden, weil er schon zwar hirntot war, aber noch lebte. Also das ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Weil wo sagt man, dass noch jemand lebt oder nicht mehr lebt? Ja. Deshalb sage ich auch schwierig. Und ihr habt dann natürlich auch diese Frage gestellt bekommen, ob ihr die Organe spendet. Wie hast du denn das empfunden? Ihr wart ja da sicherlich alle zusammen bei ihm gewesen im Krankenhaus. War das eine einfache Entscheidung für deine Eltern? Also ich denke mal, oder warst du auch schon involviert?
Nee, meine Eltern konnten die Entscheidung gar nicht treffen. Also erstens, als ich ins Krankenhaus gekommen bin, war Mutti mit zwei Freundinnen da. Mein Papa war in Dortmund, der hat ja zu der Zeit wieder in Dortmund gearbeitet. Der hat gar nicht mehr in Dresden gearbeitet. Der ist wieder geschäftlich dort gewesen. Und dem mussten wir am Telefon sagen, Papa, komm nach Hause, fahr vorsichtig. Der Marius liegt im Krankenhaus. Und er hat dann immer nur gesagt, ja, sag dem Kerl, der muss durchhalten. Also wir konnten ihm ja nicht sagen, dass er schon hirntot ist. Der hätte sich ja an die Wand gefahren. Der hätte es ja die Fahrt, diese 5-Stunden-Fahrt nie überlebt, wenn er das gewusst hätte.
Also ihr habt einfach gesagt, er ist schwer verletzt.
Genau, richtig. Und Die Entscheidung, ob man die Organe spenden, mussten wir, glaube ich, noch recht schnell in der Zeit, wo Papa noch nicht da war, machen. Mutti konnte gar nicht nachdenken und gar nicht klar denken. Und ich habe halt versucht, irgendwie irgendwelche Informationen von dem Arzt rauszufinden, von wegen, was ist denn, wenn das größte Wunder überhaupt passiert, wenn wir jetzt beten wie verrückt, wenn wirklich ein großes, großes Wunder passiert. Und der wird nie mehr da sein, der wird nie mehr laufen können, der wird nie mehr was machen können, der wird einfach nur eine Hülle sein. Das kann kein Wunder mehr passieren. Das Gehirn ist tot. Und da habe ich damals die Entscheidung getroffen, dann geben wir halt die Organe frei, weil vielleicht kann dann jemand anderes noch gerettet werden. Weil ich meine, er war ja sonst kerngesund und es war ein junger Körper. Und es war dann so mein einziger Hoffnungsschimmer, dass er vielleicht jemand anders das Leben rettet und es nicht ganz umsonst war, sein Tod. Aber war für mich auch im Nachhinein nicht so einfach, ob das die richtige Wahl war. Meine Eltern haben Gott sei Dank nie irgendwas dazu mir gesagt. Ich weiß auch nicht, was sie drüber denken, ehrlich gesagt. Aber ich habe dann so im Nachhinein, ich habe ihn nie mehr gesehen. Und man stellt sich das doch so oft vor, wenn jemand geht, dass man ihn dann noch so sieht oder dass man noch Zeichen bekommt. Und irgendwie habe ich die nie bekommen. Und dann war das so, vielleicht liegt es daran, weil ich quasi seine Seele so verkauft habe oder abgegeben habe, alle Organe, dass ich ihn deswegen nie mehr sehen durfte und konnte oder sowas. Mhm.
Aber du hast ihn doch da gesehen nach dem Unfall oder habt ihr ihn da auch nicht gesehen?
Doch, er lag ja dann da. Also den Körper haben wir noch gesehen. Ich konnte ihn noch anfassen, habe dann seine behaarten Beine noch gestreichelt und so. Also er war in so einem Wärmebett wie eingebettet und wir haben ihn bei der Beerdigung, haben sie ihn dann auch noch hergerichtet, da haben wir ihn auch noch gesehen. So ja, aber ich meine mit gesehen, dass du so Zeichen bekommst, dass er mit dir redet irgendwie ja, im Traum verstehe. Oder solche Sachen. Das meine ich mit gesehen, dass er irgendwie dir sagt, hey, mir geht's gut und ich habe dich
also
lieb.
Also Zeichen.
Zeichen von ihm zu bekommen, genau. Die haben mir dann im Nachhinein gefehlt.
Mhm. Und als dein Vater dann kam, wie hast du deine Eltern wahrgenommen? Meine Schwester ist ja mit 2007, mit 42 und als Mutter von zwei sehr kleinen Kindern innerhalb von 2 Wochen an Brustkrebs gestorben. Und die Diagnose an meine Eltern, also das war so, also das war wie so ein Trauma, so ein Schock. Also wo ich sie so erlebt habe und mir immer nur gedacht habe, ich habe auch 2 Kinder, dass ich das wirklich nie erleben möchte. Ja, also die größte Angst, die man so hat. Aber wie war das, als du deine Eltern in dieser Zeit erlebt hast? Also auch in diesem Loslassen.
Da habe ich mir nie so richtig drüber Gedanken gemacht, muss ich dir ehrlich sagen. Weil das hat jeder so anders ausgemacht. Mein Papa hat so anders getrauert wie jetzt meine Mama. Es waren so unterschiedliche Trauerwege und dass die dann auch zusammenbleiben oder sich zusammenraffen, das fand ich gar nicht so selbstverständlich, dass die weiterhin ein Team bleiben auf ihre Art und Weise, weil die haben so unterschiedlich gelöst, ihre Trauer. Und das finde ich aber noch recht erstaunlich, wie sie das zusammen hinbekommen haben. Obwohl sie ja auch nicht immer die harmonischsten miteinander waren, aber das haben sie wirklich recht gut miteinander ausgemacht. Also muss man sie schon bewundern auch dafür, weil das ja ein riesen, riesen Schmerz ist. Also was da passiert, also ich meine, das war ja auch der Tag, an dem ich mir geschworen habe, als mein Bruder gestorben ist, dass ich 4 Kinder haben möchte. An dem Tag ist dieser Wunsch danach entstanden, weil ich bin dann ein Einzelkind geworden und stand dann alleine da. Und meine ersten Gedanken waren, okay, was mache ich denn mal, wenn meine Eltern alt sind? Dann muss ich für meine Eltern alleine sorgen und gucken nach denen. Das waren meine ersten Gedanken gewesen, diese 2 Sachen, eben selber 4 Kinder bekommen, weil ich jetzt zum Einzelkind geworden bin. Und aber den Schmerz von meiner Mama zu sehen, das war unerträglich und ist auch bis heute sehr schwer. Und das sind die größten Ängste, gell? Ich meine, auch schon in der Schwangerschaft dann diese Ängste, oh mein Gott, wenn ich jetzt ein Kind verliere, das würde so, 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 so wehtun. Und du weißt, du hast dieses Leiden vor dir. Und das ist auch ganz, also auch ich, wie ich dann gelitten habe in der Zeit danach, als Schwester nur alleine, das ist ja schon so schwer erträglich. Du kennst das ja wahrscheinlich auch, den Schmerz.
Ja, bei mir war es ganz eigenartig. Ich konnte erst mal lange nicht weinen. Also manchmal glaube ich, es war wie so ein Schock. Also man will das vielleicht auch nicht wahrhaben, dass der Mensch einfach jetzt gegangen ist, ja, dass er nicht mehr da ist. Und ich sehe das auch ein bisschen wie du. Ich hatte das auch sehr stark bis heute so empfunden, dass du wirklich plötzlich, ja, wenn es nur zwei Kinder waren, ein Einzelkind bist. Und ich, manchmal wird mir das auch ein bisschen viel. Mein Vater lebt ja nicht mehr und ich habe jetzt meine Mami. Aber diese Konzentration auf nur ein Kind, was ich natürlich auch kümmern muss, aber das ist ja nicht das Problem, sondern mehr so diese Konzentration. Du kannst es dir halt nicht mehr mit jemandem teilen. Also Trauer ist sicherlich ein Thema ganz für sich. Und Trauer und traurig sein, der eine macht es halt ganz mit sich aus, der andere zeigt es nach außen. Und der andere verdrängt es vielleicht völlig. Ja, und
klar, und Männer machen das ja dann wirklich auch nochmal anders. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ich meinen Papa jemals weinen gesehen habe. Der hat das mit einer ganz anderen Art und Weise gemacht. Und manchmal ist es dann so ein bisschen schwer nachzuvollziehen, ne, wie Männer trauern. Und das, aber dass Mutti und Papa das so zusammen und sich gegenseitig so respektiert haben, muss ich schon Hut vorziehen. Das ist schon stark von ihnen. Also
ja, bei mir war es umgekehrt. Meine Mami war diejenige, die gleich so gesagt hat, ach, die Leila hat es doch jetzt wunderschön im Himmel und sie tanzt jetzt. Und sie versuchte auch bei der Beerdigung fröhlich zu sein. Und mein Vater war derjenige, der noch viele Jahre später, also bis zu seinem Tod, wir gingen ja noch ein paar Jahre, auch oft gesagt hat, wenn ich ihn angerufen habe und gesagt habe, wie geht's dir heute? Und er hat dann nur gesagt, ja, heute geht's mir nicht gut, weil heute bin ich einfach traurig, weil die Leila nicht mehr da ist. Hm. Und der konnte das so ausdrücken. Mhm. Und dann rief schon meine Mutter im Hintergrund, ach Harry, jetzt komm, die hat's doch gut und wo sie jetzt ist. Also so, es war so, der eine versucht es in was Positives umzuwandeln und der andere lässt das Leiden zu.
Ja.
Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dieser Unterschied. Gell? Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Mann und Frau...
Nee, hast recht, wenn du es jetzt so erzählst.
Ja, vielleicht ist das was damit zu tun, was dir so passiert ist. Hat denn der Tod deines Bruders die Beziehung zu deiner Mutter verändert?
Naja, man ist mir, wie du gerade gesagt hast, der Fokus ist halt viel mehr auf einer Person. Ne? Und dann ist es noch eine Tochter, mit der man sich ständig triggert, wo man ständig ein Spiegelbild vor Augen bekommen hat. Ich würde schon sagen, Mutti und Marius waren sich schon vielleicht näher. Und dass jetzt der jüngere Sohn oder das jüngere Kind weggegangen ist und auch der Namensträger und so, solche Dinge waren sicherlich da. Ob das sich verändert hat, weiß ich nicht. Ich glaube, vieles ist schon so geblieben, vieles hat sich vielleicht verstärkt. Ich bin dann halt auch wieder nach Hause gezogen daraufhin, nach dem Tod, weil Mutti ja hauptsächlich alleine war und Papa wieder in Dortmund gearbeitet hat. Und Mutti allein zu lassen, hat mir dann auch nicht so richtig gedüngt und hat sich nicht richtig angefühlt. Aber ich war ja auch schon eben dann in meinem Studium drin und habe ja meine Freiheit eigentlich genossen, ne, da in meiner kleinen Wohnung in Dresden. Das war für mich sicherlich auf der einen Seite ein schwerer Schritt, aber das hätte ich auch nicht anders gewollt, also bereue ich auch nicht im Nachhinein. Wir waren dann mehr zusammen, aber wir haben natürlich so unterschiedliche Leben geführt, ne, dass das für eine Mama ja auch nicht immer einfach ist, das vielleicht alles mitzukriegen. Und wenn ich dann spät nachts nach Hause gekommen bin und dann die Sorge, ob sie jetzt gut nach Hause kommt und wann kommt sie denn und hoffentlich fährt sie ordentlich und so immer. Aber das ist bis heute so, ne? Wenn ich nach München fahre, meine Mama dann immer, ja, aber fahr ordentlich. Logisch, die Sorge lässt nie nach.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das einem Kind gut tut, diese Sorge zu spüren.
Ja, dass man als einziges Kind dann auch noch verloren gehen könnte.
Ja, und ich gerade, ich meine, ich bin ja total die Reiseliebende und das hat sich ja nie mehr geändert. Als ich schon ohne Kinder bin ich viel gereist und ich bin auch nachher mit Kindern noch gerne um die Welt gereist. Das hat sich, ist so geblieben und das ist für sie sicherlich recht schwer jedes Mal. Wenn ich wieder eine Reise ankündige, dann höre ich schon, wie sie schluckt. Und das gar nicht cool findet und ja, aus ihrer Sicht verstehe ich es, aber ich will halt ja mein Leben leben, ne? Und das vielleicht sogar intensiver, weil man weiß, dass jeden Tag der letzte sein kann, will man natürlich auch diese Möglichkeit nutzen, dass man nichts bereut im Leben, dass man alles getan hat, alles erlebt hat im Leben. Und würde sagen, das ist auch der Fall bei mir, dass ich das von mir sagen kann. I've done it.
Und war deine Mami so eine ganz kuschelige Mami, so eine Schmuse-Mami? Oder wie ist denn euer Verhältnis heute?
Ich habe das in Erinnerung, dass sie mit Marius recht viel gekuschelt hat und so hart, aber herzlich hat sie sich immer bezeichnet selber, dass sie auf der einen Seite sehr streng war mit vielen Dingen, aber auch trotzdem liebevoll und eben schon geknuddelt hat und gekuschelt hat. Aber ich weiß nicht, ob ich das mit meiner Mama hatte. Ich habe es nicht so in Erinnerung. Vielleicht habe ich das aber auch falsch in Erinnerung. Meine Mama sagt dann eher, wenn sie mich mit meiner Tochter jetzt kuscheln sieht, dass wir das nie hatten. Also wir waren, glaube ich, nie so nah gewesen, aber mit meinem Bruder eben schon. Ich glaube, das sind wirklich irgendwelche, sei es, was du vorhin auch ganz am Anfang in deiner Ansage angesprochen hast, wegen meiner Hüftdysplasie, dass ich da so lange im Krankenhaus war und ungestillt und solche Sachen, ob das dazu beigetragen hat. Das habe ich mir im Nachhinein sehr, sehr viel überlegt. Habe es auch der Mutti dann manchmal gesagt, meinst du, es könnte damit zusammenhängen, weil das schon eher, dass Mutti mir dann Vorwürfe gemacht hat, ja, du wolltest ja nie meine Nähe haben. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich habe ja 3 Söhne, bekommen und dann eine Tochter und dann meine Tochter sucht extrem die Nähe mit mir. Und also kann ja eine Tochter auch eine Mama lieben. Also diese Beziehung war nicht so einfach oder ist nicht so einfach. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz schwer für sie und auch für mich ein Stück weit. Mhm. Das versuche ich immer noch aufzuarbeiten.
Ja, dann versteht man erst in dem Moment, wie wichtig es doch ist, dieser Anfang. Also dieses, was da auch vielleicht angerichtet worden ist von einfach so Kliniken, Ärzten, Meinungen, Wissenschaftlern, die einfach mal gesagt haben, ja, stillt halt nicht oder ihr könnt jetzt nicht als Mutter mit ins Krankenhaus oder es geht ja weiter. Babys müssen ein eigenes Zimmer haben, genau. Eine eigene Wiege. Die dürfen nicht bei den Eltern im Bett liegen, weil dann erstickt oder so. Dieses Wegschieben von so einem neuen Lebewesen gehört ja einfach mit zu dieser Kultur.
Naja.
Und ich glaube, es hat schon viel damit zu tun, wie wir dann auch später unsere Mütter empfinden.
Ja, ich glaube, das ist ein Riesengenerationsproblem, ne? Ich meine, das war einfach so und fertig. Und heute, wie tragen wir alle unsere Babys möglichst lange? Meine 7-jährige Tochter schläft jetzt noch bei mir im Bett. Würden vielleicht auch manche als bescheuert halten. Aber solange die das Gefühl hat, dass sie bei mir schlafen muss, warum soll ich ihr das nehmen, ne? Ich meine, ich habe mein ganzes Leben lang kann ich noch ohne die schlafen. Die wird sicherlich mit 18 nicht mehr bei mir schlafen. Warum soll ich die jetzt pushen oder schimpfen jeden Abend, dass sie nicht bei mir schlafen darf? Die kommt eh wieder nachts. Und dann soll ich sie wieder rübertragen? Nö. Also warum? Das ist mir mein Schlaf heilig.
Und ich auch so.
Ja, genau. Und ich glaube, das bereut die Generation auch zum Teil. Aber vielleicht sagen sie auch, nee, das ist okay so. Und ich habe ruhige Nächte gehabt. Das ist ja auch wunderbar. Aber ich glaube, unsere Generation arbeitet das jetzt gerade so ein bisschen auf, aufgrund einiger Differenzen miteinander.
Ja, das ist richtig. Du hast ja dann nach dem Tod deines Bruders auch mal durch die Freundin von deinem Bruder einen sehr netten jungen Mann kennengelernt, den du dich dann auch verliebt hast. Der hatte nämlich auch seine Schwester verloren und so konntet ihr euch in diesem gemeinsamen Schmerz auch irgendwie verstehen. Und dann bist du noch mal für ein Auslandssemester nach Frankreich im Herbst 2001. Da gab es dann wieder einen neuen Mann in deinem Leben. Und dann bist du wieder zurück. Und dann bist du wieder mit Hardy zusammengekommen. Das war ja diese erste oder große Liebe. Und der war dann auch sehr spannend und sehr intelligent und studierte Materialwissenschaften in Dresden. Der musste dann 2004 für seine Diplomarbeit nach Berlin und da bist du ein Jahr später auch nachgezogen. Es hat dann viel ausgegangen, habt doch diese große Stadt und auch dieses Pulsierende sehr genossen. Hast du denn da dein Studium jetzt abgeschlossen gehabt oder weiter auch in Berlin studiert? Was hast du denn außer jetzt Partys und so dann gemacht? Hast du auch mal irgendwie gearbeitet?
Also ich glaube, wenn man den Podcast hinterher hört, ich bin die männerverschlingende Frau gewesen. Also das stimmt nicht so ganz. Ich habe mich viel und gerne verliebt, ja. Habe mich nicht immer ganz so tief auf die Beziehung eingelassen, aber habe sehr gerne geliebt es waren alle ganz, ganz tolle Männer. Und ich habe auch viel gearbeitet nebenbei. In Berlin habe ich dann die Diplomarbeit geschrieben. Ich habe dann nach meinem Frankreich-Aufenthalt den Master relativ schnell gemacht. Da war ich dann zügig dabei. Vorher habe ich ein bisschen mehr Larifari gemacht. Und für die Trauerverarbeitung war das Frankreich dann auch noch ganz gut, ein bisschen diesen Abstand zu bekommen vom Tod meines Bruders.
Aber konntest du auch gut mit dir alleine sein?
Nee.
Oder hast du dich erst mit einem Wesen, ich würde jetzt gar nicht sagen Mann, aber mit Menschen an deiner Seite so vollkommen gefühlt?
Ja. Ich kann bis heute nicht so gut allein sein. Mittlerweile lerne ich so langsam. Aber nee, ich war nur mit Menschen zufrieden und glücklich. Und ich brauche das schon. Dieses Miteinander ist, glaube ich, auch eins von meinen Werten, würde ich sagen. Dass man miteinander Dinge erschaffen kann, miteinander Freude haben kann und sowas, ist für mich schon sehr, sehr, sehr wichtig.
2005, als du dann nachgezogen bist nach Berlin, bekam dann aber dein Freund Hardy ein sehr gutes Jobangebot in Zürich und ihr seid dort dann hingezogen gemeinsam. Du konntest auch so einen Promotion-Job erstmal finden. Du warst 26 Jahre alt und irgendwie wurde dein Wunsch, so eine Familie zu gründen. Du hast ja schon erwähnt, du wolltest unbedingt 4 Kinder. Das wurde jetzt immer stärker und stärker. Und schon in Berlin habt ihr dann mal versucht, auch, dass du schwanger wirst. Und auch in Zürich natürlich. Aber es klappte irgendwie nicht. Und deine Frauenärztin sagte dann zu dir, ja, du musst also irgendwie erstmal die Pille weiternehmen und Akupunktur hast du gemacht. Und irgendwie ohne Hormontherapie wird es wahrscheinlich auch irgendwann mal nicht klappen. Also es war alles auch ein bisschen unlogisch für dich, diese ganzen Empfehlungen. Und inzwischen hattest du dann auch ein neues Jobangebot bei einer Zürcher Versicherung als Projektmanagerin im Marketing bekommen, welches du dann 2006 angenommen hast. Und dort hast du dann deinen heutigen Mann Matthias kennengelernt. Er war ein Kollege, den fandst du am Anfang relativ arrogant und doof. Aber mit der Zeit wurde dann dieser 7 Jahre ältere, introvertierte, kluge Schweizer Finanzstratege, der auch noch nie so eine richtig feste Freundin hatte, immer sympathischer. Und so begannst du eine Affäre mit ihm. Und als dann dein Freund Hardy gerade mal beruflich in New York war, bist du heimlich aus eurer Wohnung ausgezogen. Natürlich erstmal zu einer Bekannten, nicht gleich zu diesem Matthias. Und du wolltest erstmal so ein bisschen Single sein, deinen Spaß mit diesem Matthias haben. Und das Leben so ein bisschen wie so ein farbiger, schillernder Schmetterling genießen. Hast du rückblickend aber dennoch manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wie du so manche deiner Männer so ein bisschen kaltherzig abserviert hast?
Also stopp, jetzt muss ich da kurz, der Matthias war nicht eine Affäre. Ich hab mich schon vom Hardy getrennt.
Ach so, okay, dann habe ich es falsch in Erinnerung.
Stellen
wir das hier gerade.
Ja, genau, weil ich habe Matthias kennengelernt. Wir waren viel zusammen mit der Firma, immer 5 Leute waren wir immer zusammen unterwegs und kam Matthias auch immer dazu. Aber ich habe mich dann getrennt und dann fing das mit Matthias an.
Also verzeih mir, habe ich falsch gesagt.
Und er war auch nicht in New York, der war bei meinen Eltern zum Osteressen gewesen. Und da bin ich heimlich tatsächlich ausgezogen. Und ja, ich habe ein sehr, sehr großes, schlechtes Gewissen über die ganze Geschichte. Ich habe da auch in letzter Zeit viel für mich noch recht verarbeiten müssen und dürfen, indem ich eine Soul-Speaker-Ausbildung gemacht habe bei 2 ganz tollen Menschen hier bei der Society in München, bei Seiner und Manuel Cortez. Und da ist mir auch einiges bewusst geworden, muss ich schon sagen. Also das ist nicht schön gewesen, dass ich so einfach mich immer von einem Mann zum nächsten doch hangeln durfte, obwohl ich mit Matthias dann wirklich nicht zusammen sein wollte. Ich wollte einfach mein Leben genießen, aber Matthias war dann wie da. Er war so ein Fels in der Brandung. Der war der hat sich weder eigentlich aufgedrängelt, noch wollte ich eine neue Beziehung haben. Also das, er war einfach da, weil wir halt auch miteinander so oft aus waren. Und das hat sich dann leider, Gott sei Dank, so ergeben, beides. Aber dieses Sprunghafte, das ist keine Ahnung. Also ich habe es mir versucht zu erklären jetzt im Nachhinein. Und es hat sicherlich viel mit bedingungsloser Liebe nicht erleben zu dürfen zu tun. Ist mir jetzt da bei dieser Ausbildung bewusst geworden. Und ich glaube, ich habe nie das gelernt, bedingungslos geliebt zu werden. Weil, ja, erstens, wenn man im Bauch eigentlich schon die ganze Zeit kämpfen muss, weggemacht oder Angst hat, weggemacht zu werden von den Ärzten und dann später alleine im Krankenhaus ist, wo man nur besucht wird, ja, sind das vielleicht schon so Komponenten, die einem das Herz verhärten oder vielleicht auch versteinern als Baby schon, weil man ja immer mit alleine sein muss. Und vielleicht kann ich auch deswegen heutzutage nicht gut alleine sein, weil ich war vielleicht genug alleine damals. Das für mich war das wahrscheinlich wie fremd, dass ich einfach geliebt werde, weil das habe ich ja gar nicht so sehr gelernt. Das waren jetzt so die, nach dieser letzten Ausbildung, die eigentlich, hätte ich nie erwartet, dass die da drum geht, dass ich in meinen Schmerz reinspüre, sondern ich dachte, ich lerne jetzt, dass ich eine gute Rede übers Wow-Museum halten kann. Aber es ging dann wirklich um einen Schmerzpunkt und da eben diese bedingungslose Liebe, das war also ein bisschen das Thema. Und das muss ich dann tatsächlich sagen, das hat mir Matthias beigebracht, dass, wie man bedingungslos lieben kann. Also das habe ich, glaube ich, so noch nie erfahren, weil Matthias wahrscheinlich auch der erste Mann in meinem Leben ist, der mich genauso akzeptiert, wie ich bin, ohne dass ich mich ständig rechtfertigen muss, ohne dass ich nicht mich fühle, als wäre ich nicht richtig. Bei ihm bin ich genau richtig, wie ich bin. Und das ist, glaube ich, ja, ein recht tolles Gefühl. Also das hat mich auch die letzten Wochen sehr, sehr berührt, dass ich das lernen durfte. Weil vorher war ich den Leuten nie richtig.
Und eigentlich ein Geschenk.
Total, ja. Aber es tut mir sehr, sehr leid, dass ich so sprunghaft war und dass ich auch so schnell von einem zum anderen gehen konnte. Und mir war das nie bewusst gewesen, dass ich da viele Menschen mit verletzt habe. Das tut mir aus ganzer Seele furchtbar leid. Und ich habe mich auch schon bei zweien entschuldigt dafür. Ja, mehr kann ich da leider nicht tun im Nachhinein. Aber schon noch komisch.
Ja, die Erkenntnis ist ja schon der halbe Weg.
Ja.
Du, dieser Matthias, also dein heutiger Mann, wurde ja dann doch ein bisschen, der war dann immer da und irgendwann wurde das ja auch eine große Liebe. Und 2007 seid ihr dann auch mal gemeinsam in den Urlaub nach Indien gefahren. 2008, du warst 29, er 36. Habt ihr dann auf einer Skihütte erstmals über das Thema Heirat so im Allgemeinen gesprochen? Aber du hast ihn dann gleich so ein bisschen überrumpelt, hast gesagt, ja, wir heiraten und ich will auch mehrere Kinder von dir. Und da blieb eigentlich gar nichts so anderes übrig, als jetzt deinen Eltern, die gerade ihren Hochzeitstag in einem Hotel in Dresden feierten, so ein Telegramm zu schreiben, darf ich eure Tochter heiraten? Also das weiß ich, ob du da eben zu genötigt hast, aber zumindest hat er das getan. Daraufhin briefen deine Eltern an und freuten sich auch sehr und auch seine Eltern mochten dich und waren froh, dass ihr Sohn jetzt mal so unter die Haube kommt. Und in diesem Jahr 2008 hast du auch sehr viel gearbeitet, bis zu 16 Stunden am Tag. Und da bekamst du auch plötzlich mal sehr starke Bauchschmerzen. Und die Diagnose war Morbus Crohn, eine chronische Dünndarmentzündung, die normalerweise mit Cortison behandelt wird und die auch in deiner Familie öfters vorgekommen ist, also so auch genetische Ursache hat. Aber der Professor der Uniklinik in Zürich riet dir als Heilmittel zu getrockneten bitteren Heidelbeeren aus dem Proformhaus und einer Umstellung deiner Lebensgewohnheiten. Bist du denn seinem Rat gefolgt?
Ja, das bin ich tatsächlich. Und das hat sehr, sehr viel bewirkt. Also er war sicherlich der ausschlaggebende Grund, warum ich viele Dinge in meinem Leben geändert habe. Und es ist noch lustig, gerade vor 2 Wochen war ich das erste Mal wieder bei einer Darmspiegelung und es wurde bestätigt, dass ich keinen Morbus Crohn mehr habe, also das sehr erfolgreich für mich geheilt habe, wobei die restliche Familie immer noch mit diesem Morbus Crohn lebt, manche besser, manche schlechter, manche medikamentös, manche nicht und so und ja, für mich war das ein einschneidender Punkt, wo ich diese Krankheit als Weg angenommen habe, um Dinge zu ändern.
Und was war die Lebensveränderung, also aus medizinischer Sicht, von der Professor sprach? Was solltest du für Änderungen sonst noch tun?
Naja, sei es gut, die kleinen Sachen waren dann, dass man aufpassen muss, was man isst und weniger Zucker und möglichst kein Alkohol und nicht rauchen und solche Sachen. Mit dem Alkohol, das hat auch noch ein paar Jahre gedauert. Aber gut, ich war ja viel schwanger, habe viel gestillt, dadurch habe ich dann eh sehr wenig Alkohol getrunken. Und jetzt trinke ich wirklich gar keinen Alkohol oder zu 99% keinen Alkohol mehr, seltenst Ausnahmen. Aber es hat dann auch viel dazu geführt, an meinem Mindset zu arbeiten. Dass ich geguckt habe, okay, wann bekomme ich denn Bauchschmerzen? Wann reagiert denn mein Darm? Ah, das ist, wenn ich mich aufrege. Okay, das tut mir nicht gut. Okay, wie ändere ich das, dass ich mich nicht aufrege über permanent kleine Dinge? Weil ich meine, man kann sich, Mann, Frau, alle können sich permanent die ganze Zeit über Dinge aufregen, muss man aber nicht. Und das war, glaube ich, ein recht großer Entscheid. Und da habe ich jetzt auch viele Jahre immer wieder mit Coachings oder mit irgendwelchen Workshops dran gearbeitet, dass das ein bisschen immer besser wird. Mein größter Triggerpunkt waren dann sicherlich, sei es eben die Eltern, früher war es die Arbeit, dann waren es die Eltern, dann waren es die Kinder, dann ist der Mann. Irgendjemand ist es immer, ne, der einen triggert und einen Spiegel vor Augen hält, wo man wieder merkt, okay, jetzt kommt's wieder, ja, jetzt könnte ich wieder an die Decke hochgehen. Nee, muss ich aber nicht. Wie gehe ich in dem Moment damit um? Mit welchen Tools und sowas. Das hat mir sehr, sehr viel dabei geholfen, meinen Darm auch in Schach zu kriegen und viel Gemüse zu essen. Wenig Milchprodukte, wenig Weizen und solche Sachen waren natürlich auch noch hilfreich. Gibt's ja allumfassend, habe ich mich dann damit beschäftigen dürfen.
Ja, und den Mann hast du dann also auch wirklich 2009 geheiratet. Ihr habt in einem Dresdner Schloss mit 80 Freunden und Familie da so ein Fest gemacht. Es war so ein bisschen heruntergekommen. Du hast das aber so als talentierte Eventmanagerin natürlich ganz toll dekoriert und beleuchtet. Und zu deiner großen Überraschung und natürlich auch Freude warst du da bereits im dritten Monat schwanger. Und am 20. Januar 2010 wurde dein Sohn Liam geboren. Am gleichen Tag, wie dein verstorbener Bruder Geburtstag hatte. Also das, wie eine Fügung. Und die Schwangerschaft war ganz unkompliziert, aber die Geburt war es leider nicht. Und du sprichst von der Geburt heute nicht nur von einer traumatischen Geburt, sondern von einer Misshandlung. Was klagst du an?
Ja, im Nachhinein kenne ich viele Frauen, die sagen, sie wurden vom Arzt eigentlich misshandelt während der Geburt, weil die Wünsche, die man hatte, nicht beachtet wurden. Und das sind solche Wünsche wie, dass man keine Medikamente bekommen möchte und doch einfach Medikamente verabreicht bekommt per Tropf, wo die Geburt herausgezögert wird. Also ich weiß genau, ich wäre nachts um 2 bereit gewesen, das Kind zu gebären, hatte aber eine Belegsärztin gewählt. Das Krankensystem war damals in der Schweiz so, dass man aussuchen durfte, ob man eine Belegsärztin selber mitbringt oder vom Krankenhaus eine nimmt. Und ich dachte, naja, macht ja Sinn, dass ich meine Ärztin nehme, die mich kennt. Und die wurde anscheinend nachts um 2 halt nicht gerufen. Ich habe dann einfach wehenhemmende Mittel bekommen, worauf ich hin halt die ganze Nacht irgendwelche schwarzen Substanzen mich übergeben habe. Und also da war gar nichts mehr so zum Übergeben da, aber es kam dann eben irgendwelche schwarzes Zeugs raus. Und das ging die ganze Nacht so. Und irgendwann ist der Körper so geschwächt gewesen, dass die Herztöne natürlich schlecht wurden und so. Und irgendwann habe ich dann, morgens um 7 wurde dann die Ärztin gerufen. Ich war komplett im Delirium, hatte ja die ganze Nacht nicht geschlafen. Und dann kam die war, glaube ich, 7 Minuten ungefähr da, hat das Kind rausgezerrt und ist wieder gegangen. Hat mich völlig kaputt gemacht. Und ich konnte ein halbes Jahr weder sitzen noch großartig mit dem Baby laufen. Mein Mann hat ein Traumata davongetragen, ich ein Traumata und das Kind auch. Hatte dann ein Schreikind eigentlich hinterher, der war mit einer riesen Beule geboren. Und das war für mich im Nachhinein ja wirklich eine Misshandlung, weil ich das verstanden habe eigentlich, dass diese Belegärztin wurde vor Praxisbeginn, weil sie ihre eigene Praxis hat um 8 geöffnet, wurde sie quasi gerufen, damit sie das Kind schnell gebären konnte. Und diese These, die ich jetzt da aufstelle, die ist mir auch erst nach Jahren dann eigentlich entstanden im Kopf, weil ich viel mit Frauen geredet habe, denen es ähnlich eigentlich ging, denen auch ihre Wünsche nicht berücksichtigt wurden und wo mir dann auch gesagt wurde, na, aber Vanessa, du bist ja selbst schon schuld, wenn du Belegsärztin wählst. Ist doch klar, dass die erst kurz vor Praxisbeginn rufen, weil die muss doch eine ruhige Nacht haben, die kann doch nicht jedes Nacht ein Baby gebären, die muss doch auch zum Schlafen kommen. Und so, okay, so funktioniert unser Gesundheitssystem. Okay, spannend. Und daraufhin habe ich dann eigentlich auch mich geweigert, mit Ärzten weiter die Kinder zu gebären, weil ich das System so perfide fand und selber sehr drunter gelitten hat. Also unsere Ehe hat drunter gelitten, das Baby hat gelitten, ich habe körperlich gelitten. Wir sind alle schwer wieder zu Kräften gekommen nach dieser Geburt. Und es war keiner da, der irgendwie unterstützt hat dabei oder irgendwie jemanden, das mal mit jemandem besprochen hat. Ja, auch die Ärzte, die habe ich, glaube ich, dann wie nie wieder gesehen. Einmal noch eine Nachkontrolle und fertig. Ja.
Bei deinem zweiten Sohn, Lovis, der 2 Jahre später, 2012, zur Welt kam, war dann alles anders. Was hast du im Außen und womöglich auch in deinem Innersten verändert?
Es gab wirklich eine Frau, die mir gesagt hat, dass sie keine Ärzte bei der Geburt dabei haben wollte. Diese Möglichkeit war mir bis dahin wie nie eröffnet worden. Und dann habe ich mir ein anderes Krankenhaus gesucht, wo ich wirklich nur mit einer Hebamme hingehen konnte, mit der ich vorher mich vorbereitet habe, die mich begleitet hat. Und wir haben die Ärztin erst gerufen, als das Baby schon fast da war. Die Ärztin stand an der Seite, hat lächelnd zugeguckt und ist danach wieder leise und heimlich verschwunden, als der Lovis zur Welt kam. Der Lovis kam völlig harmlos, harmonisch, wunderschön in einem Becken zur Welt. Und danach hat mein Mann nur gesagt, so, und jetzt können wir noch mehr kriegen. Das war einfach eine wunderschöne Angelegenheit, nur zwischen meinem Mann, mir, der Hebamme und dem Baby. Und es war einfach ein wunderschönes Erlebnis, weil ich mir alles geändert habe, weil ich nicht aufs System gehört habe, wie normalerweise das System wäre.
War denn dein Mann bei allen Geburten dabei? Denn ich persönlich, aber es ist wirklich ganz, ganz persönlich, fände es irgendwie besser, wenn Männer dies nicht erleben. Denn ich glaube, es verändert etwas in ihnen in Bezug auf die Magie ihrer Frau. Robbie Williams hat ja nach der natürlichen Geburt seines ersten Kindes, bei der er dabei war, gesagt oder soll gesagt haben, es ist so, als ob deine Lieblingskneipe abbrennt. Also ich habe sehr gelacht, als ich das gehört habe. Aber wie denkst du denn, jetzt mal Spaß beiseite, da ist ja auch vielleicht ein bisschen was Ernstes dran, aber wie denkst du darüber? Geburt, Sexualität, Begierde, passt das, wenn die Männer bei der Geburt dabei sind?
Ich glaube, für uns passt das recht gut. Mein Mann und ich, wir sind so durch dick und dünn dadurch miteinander gegangen. Aber vielleicht hätte es auch das ein oder andere Problem verhindert. Das mag sein, aber ich hätte nicht auf ihn verzichten wollen. Also gut, das dritte Kind hat er als Hebamme zur Welt gebracht. Also er hat dafür auch Geld bekommen, weil ich das Kind auf den Treppenstufen bei uns zu Hause geboren habe. Deswegen hätte ich da gar nicht...
Seid ihr zu spät losgefahren?
Ja, genau. Wir sind viel zu spät losgefahren, weil ich keine Lust hatte, da wieder 12 Stunden im Krankenhaus zu verbringen. Und dann kam es halt auf dem Weg zum Auto schon auf die Welt. Und da hätte ich wirklich nicht auf ihn verzichten wollen. Die Krankenversicherung hat ihm dann auch wirklich ein Gehalt dafür bezahlt tatsächlich, weil sie die Krankenhauskosten gespart haben. Nee, ich glaube, wir sind die Schwangerschaften und die Geburten, die sind so Lebensabschnitte, wo man zusammen durchgeht und einiges durchlebt. Und das Dritte hat uns zum Beispiel so stark gemacht miteinander, dass danach konnte uns wie viel weniger passieren als Ehepartner. Aber ich glaube, dass diese Geburten miteinander zu erleben auch große Einschnitte in der Ehe sind. Wäre jetzt wirklich die Frage, wenn die das nicht miterleben, ob diese Einschnitte nicht so sind und ob die Ehe einfacher verläuft. Die Variante kenne ich jetzt persönlich nicht.
Ja, der Vater meiner Kinder war auch bei der Geburt dabei. Er wollte zwar nicht als Franzose, aber er war dann irgendwie doch dabei und hat es selber entschieden. Aber ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, weil natürlich früher war es ja eben so, dass die Männer nicht dabei waren. Und ich denke da immer so ein bisschen drüber nach, ob da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel Druck ist, dass man der Mann dabei sein muss. Ja, also heute ist es fast so ein bisschen so, wie, du bist nicht dabei, du lässt deine Frau alleine. Also ich glaube, wir Frauen sollten zumindest mal darüber nachdenken, ob es nicht am Schluss auch deren Entscheidung sein sollte, der Männer ihre Entscheidung und nicht, wir es für ihn entscheiden.
Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, weil es ja, also auf der einen Seite kann man sagen, ne, du kannst dir schon mit angucken, was du da angerichtet hast und wodurch man gegangen ist, damit man auch hinterher vielleicht ein bisschen verständnisvoller miteinander umgeht, dass man dann vielleicht das Wochenbett auch ein bisschen ruhiger genießen kann, anstatt dann wieder gerade einen Haushalt führen zu müssen als Frau oder einen Haushalt schmeißen zu müssen, dass dann man ein bisschen mehr respektvoller vielleicht auch mit einer Frau umgeht auf der einen Seite, weil früher war auch das System anders, wo die Männer nicht dabei waren, dass dann die Mütter viel geholfen hat und man hat Unterstützung vielleicht bekommen, ne? Vielleicht unter bestenfalls, dass die Mutter dann dabei war oder die Tanten oder sogar eine Oma im Haus. Eine Arme, genau. Und heutzutage ist man halt schon sehr auch alleine gelassen vom System in dem Sinne, wenn man keine Doula hat oder keine Hebamme, die einen regelmäßig besucht. Ich meine, meine Hebamme, die ich dann mit Kind 3 und 4 hatte, die hat mir dann jeden Tag Essen vorbeigebracht, ne? Weil ich nicht im Krankenhaus dann war, bei Kind 4 auch. Und das, ich glaube, die Systeme waren generell so anders, dann müsste man auch das System dann vielleicht anpassen, dass man eine Betreuung zu Hause hat.
Ja. Du wolltest ja dann nach dem 3-monatigen Mutterschutz deines ersten Kindes nur 60% arbeiten, aber das wollte dein Arbeitgeber nicht. Du hast dir dann daraufhin einen anderen Job gesucht, wo du nur 2 Tage in der Woche beschäftigt warst. Und das hast du dann Ende 2010 bei Swiss Life im Marketing auch umgesetzt. Als du dann bei deinem zweiten Kind so die ersten Schritte verpasst hast, hast du dann doch 2013 gekündigt und dich so ein bisschen gefragt, welche Tätigkeit könntest du denn machen, damit du ein bisschen mehr Zeit auch für deine Kinder hast. Schließlich hast du dann 2014, einen Tag vor der Geburt eures dritten Sohnes, Lennox, die 4-stündige Aufnahmeprüfung zum Lehramtsstudium bestanden. Also du hast dir so ein bisschen vorgestellt, das könnte vielleicht der Weg sein, Lehrerin zu werden. Und am nächsten Tag, als dann die Wehen einsetzten bei diesem dritten Kind, hast du dann diese bisschen zu spät losgefahren. Das war dann diese Geburt auf der Treppe. Und danach bist du dann auch wieder bei deinen Kindern geblieben. Ihr seid als Familie 3 Monate durch Japan, Neuseeland und Australien gereist. Oh Gott, da hätte ich nicht so gerne neben euch im Flugzeug gesessen. Und im ersten Jahr musstest du dann 3-mal pro Woche bei diesem Studium erscheinen. Und dann im zweiten Jahr und im Folgejahr warst du dann 2 Tage an der Uni, aber 2 Tage auch schon an einer Schule, wo du dir eine Stelle mit einer anderen Lehrerin geteilt hast. Und nachts hast du noch irgendwie einen Schulunterricht vorbereitet. Also es war schon sehr, sehr, sehr stressig. Und dann hast du auch wieder diese fürchterlichen Bauchschmerzen bekommen und Durchfall. Und also du hast irgendwie dann die Zähne zusammengebissen, hast dich da reingehängt. Du wolltest irgendwie nicht aufgeben. Du hast irgendwie gedacht, das muss ich doch jetzt irgendwie schaffen. Aber es wurde dir dann irgendwie abgenommen, wenn ich das mal so sagen darf. Denn 2017, mitten im Schuljahr, hatte ich dann die neue Schulleiterin einfach gekündigt. Und für dich ist so eine Welt zusammengebrochen, weil du hattest ja alles gegeben und irgendwie so gefühlt einen Arschtritt dafür bekommen. Also wenn ich das mal so salopp sagen darf. Zudem wurde die Versicherung, wo dein Mann arbeitete, verkauft und er war auch noch arbeitslos. Die Ehe wankte, alles war so ein bisschen im Umbruch. War aber für dich rückblickend dieses Schicksal auch eine Chance?
Ja, mehr als das. Also eine riesengroße Chance. Das war so wirklich der Punkt, der ganz, ganz große Wendepunkt in unserem Leben, wo wir wirklich eigentlich, ja, wie du gerade gesagt hast, einen Tritt in den Arsch bekommen haben. Unsere Ehe auch wirklich nicht mehr schön war und wir beide arbeitslos zu Hause sitzend mit drei kleinen Kindern. Der Wunsch des vierten Kindes noch da. Das war ein riesengroßer Tiefpunkt. Aber das erste Mal so eine Chance, sich zu überlegen, was wollten wir eigentlich? Das war immer Family First, hatten wir immer gesagt, auch bevor ich angefangen habe zu studieren. Nochmal diesen Lehrer. Und wir hatten uns so ein bisschen verloren, beide, jeder auf seine Art und Weise. Und mir war auch teilweise die Familie zu viel, ne? So drei kleine Jungs da zu Hause. Und wir hatten immer Hilfe auch zu Hause in Form eines Au-pairs oder meine Eltern. Meine Mama war auch viel da, ist hin und her gereist, um mit aufzupassen auf die Kinder und so. Aber dieses nur Mama sein war super, super anstrengend für mich. Aber dann auch noch das Studieren dazu mit dem Arbeiten, das war auch zu viel. Aber es war natürlich auch eine Flucht irgendwo, mich selber nicht zu verlieren. Und da an diesem Punkt zu stehen, war furchtbar hart. Aber hat uns im Nachhinein, jetzt retroperspektivisch, die größte Chance in unserem Leben eröffnet. Weil da einfach diese Zeit bestanden hat, dass wir reflektieren durften, wie geht's weiter. Und diese Chance haben wir genutzt. Und ist was Großartiges draus entstanden. Aber der Zeitpunkt damals tat so, so, so weh. Und man hätte sich nie gedacht, wie kommt man da jetzt wieder raus und wie geht das jetzt weiter. Also das ist auch sehr eine schwammige Zeit. Also das ähnelt auch der Zeit, wenn ich so mich zurückerinnere mit diesem, was ich vorhin mit dem Tod von meinem Bruder an dem Tag beschrieben habe, erinnert mich das an gleich diese Wirbelsturm im Kopf. Wie soll das jetzt weitergehen? Wie? Diese nur Fragezeichen, nicht klar denken können, nicht zukunftsplanen können, einfach nur jeden Tag funktionieren. Aber es ging weiter.
Du hast dich ja dann, weil es dir wirklich nicht gut ging, im Januar 2018 regelrecht so gefühlt, als droht jetzt so ein Burnout und hast dich bei einer Burnout-Klinik angemeldet. Im Juni 2018, also ein paar Monate später, hättest du dann auch einen Platz in der Pfalz bekommen sollen. Aber du wurdest im April wieder schwanger. Und siehe da, die Hormone und alles haben dann irgendwie alles wieder ins Lot gerückt und es ging dir auf einmal wieder besser. Also du bist nicht in die Klinik und deine Tochter, endlich ein Mädchen, ist wieder am 20.01.2019 geboren, also wieder an dem Geburtstag deines verstorbenen Bruders. Also ist eigentlich schon verrückt.
Ja.
Also der schickt dir viel vom Himmel.
Ja.
Dein Mann hatte auch inzwischen wieder einen guten Job als Strategieberater bei einer Versicherung. Und irgendwie hattet ihr auch so auf eurer Reise da in Neuseeland mal so ein ganz schönes, so ein Event, so ein Museum mit so einem Event kennengelernt, also Museum of Illusion. Und da wart ihr gewesen, es hat euch irgendwie fasziniert und dann habt ihr gedacht, oh, sowas könnten wir doch eigentlich nach Zürich holen. Dann habt ihr Kontakt mit den Gründern aufgenommen, verhandelt, du hast eine Location gesucht. Ihr habt dann sogar schon den Vertrag aufgesetzt gehabt und alles. Aber am Ende hast du den Vertrag oder habt ihr den Vertrag nicht unterschrieben, weil ihr euch in puncto Anspruch, Qualität das fühlte sich nicht stimmig an. Da wurdet ihr euch nicht einig. Und schließlich habt ihr dann 2019 entschieden, euer ganz eigenes Konzept zu entwickeln. Das habt ihr auch realisiert, also bauen lassen. Und im April 2020 sollte dann die große Eröffnung eures Museums mit dem Claim, also Wow-Museum, so heißt es, mit dem Claim Room for Illusion, also Raum für Illusion, in Zürich stattfinden. Aber dann kam ja Corona. Aber Gott sei Dank wart ihr ja in der Schweiz, da war es nicht ganz so schlimm. Und inmitten der Pandemie durftet ihr dann doch eröffnen im Juni, also ein bisschen Juni 2020. Und ja, die Schweizer Museen, die Hotels, die Skilifte durften offen lassen. Das war ja sehr schön. Und die Menschen sollten was erleben. Und das kam euch natürlich auch ein bisschen zugute, weil ihr hattet ja was zu bieten. Und dann hattet ihr euer ganzes Geld, was ihr aufgenommen hattet, investiert, die Angestellten, die Kredite, die Betriebskosten, die aufwendige Reinigung, also die viel aufwendiger war, als ihr irgendwie gedacht hattet. Alles musste bezahlt werden. Hattest du überhaupt keine Angst zu scheitern?
Ja, hatten wir ja vorhin schon mal das Thema, dass man im Nachhinein gut ist, Dinge zu verdrängen. Retroperspektivisch, nein, hatte ich keine Angst zu scheitern. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Moment hatte. Ich glaube, wir haben nur noch wirklich daran geglaubt, an unser Konzept. Und wir haben nur positives Feedback von, sei es Banken, von von den, auch wo wir Locations damals gesucht haben, die haben so viel Positives von diesem Konzept gehalten, dass wir uns nur bestärkt gefühlt haben und so daran geglaubt haben, dass das nicht schief gehen kann, dass wir, glaube ich, nie ans Scheitern gedacht haben. Weil wir auch zusammen da so ein gutes Team waren und uns so gut ergänzt haben und so alle Energie ins Machen gelegt haben, dass das wie nie eine Frage war.
Mhm. Ihr habt ja dann 2024 ein weiteres Wow-Museum hier in München eröffnet. Dein Mann, der Volkswirtschaft und BWL studiert hat und eine Karriere als Berater und Stratege in großen Unternehmen erreicht hatte, hängte dann all das, also seine ganze Karriere 2022 schon endgültig an den Nagel. Und seither führt, inszeniert, organisiert und verantwortet ihr gemeinsam dieses Projekt, also diese Wow-Museen. Was bedeutet denn eigentlich Raum für Illusion? Und was erlebe ich denn als Besucher dort? Und meine wichtigste Frage, was möchtet ihr denn mit diesen Erlebnissen, die man da ja erfährt, auch bewirken und vermitteln?
Ja, Raum für Illusionen schaffen, ne? Wir haben damals, wo wir das gegründet haben in Zürich, haben wir gesagt, Zürich soll sich doch mal wieder Illusionen machen können. Zürich und wie München sind beide sicherlich Städte, die viel, wo man viel erleben kann, wo man auch sehr erfolgreiche Menschen sicherlich hat. Und wo viele Menschen schon vieles gesehen haben, aber sich einfach mal Illusionen machen zu können, einfach mal träumen zu können, einfach mal raus aus dem Alltag und sich einfach mal andere Vorstellungen machen zu können und auch zu erleben anhand des eigenen Körpers oder anhand des eigenen Seins, dass doch jeder die Dinge anders sieht und dass jeder in seiner eigenen Illusionswelt beziehungsweise in seiner eigenen Realität lebt. Das wollten wir eigentlich erschaffen und umsetzen. Und das ist uns, am Anfang hätten wir da uns das schon ein bisschen anders vorgestellt. Wir wollten einfach so ein paar Sachen zusammenstellen und das sollten die Leute ausprobieren. Das sollte Räume entstehen, wo man sich selber tatsächlich drin inszenieren kann, sich auch fotografieren kann, aber dann auch wirklich das selber erlebt. Oh, ich bin selber Teil der Ausstellung, dieses Immersive, das ist dann auch dank der Agentur mit entstanden. Die haben da einen großen Einfluss auch drauf gehabt und das war ein wunderbares Ping-Pong und was da entstanden ist und eine tolle Magie. Und dass man einfach wirklich sich überlegt, kann ich meinen Augen trauen? Das ist, glaube ich, so ein ganz großer Punkt, den wir dann auch gelernt haben, was wir dort vermitteln. Also wir wussten am Anfang selber nicht, was wir dort vermitteln, muss ich wirklich gestehen. Wir haben dann während Corona aufgemacht und auf einmal hat man dann Gespräche gehabt, wo man gesagt hat, stimmt, du siehst die Dinge ganz anders, weil du ganz andere Dinge erlebt hast. Also du Gast, sage ich jetzt mal. Ich habe ja dann war ja jeden Tag auch im Museum und dann hat man ganz viele tolle Gespräche auf einmal geführt mit Menschen und kontroverse Gespräche. Aber es war so spannend, weil stimmt, du kannst es so sehen, ich kann es so sehen. Ich habe das erlebt, du hast das erlebt. Du hast einen anderen Hintergrund wie ich und deswegen siehst du die Dinge anders. Und du hast recht und ich habe recht. Es gibt kein falsch und richtig bei der Sache. Und lassen wir doch einfach unsere Gedanken und unsere Meinungen stehen und akzeptieren die gegenseitig. Und das hat natürlich in Corona viel bei uns bewirkt. Und das weiß nicht, ob das der Grund war, warum es auch Leute angezogen hat. Wir hatten dann auch diverse Fernsehsendungen, die gekommen sind und sowas, ne? weil das einfach so ein tolles Topic war. Und ich meine, das geht bis heute weiter. Ne? Das ging dann mit Ukraine, Russland weiter, das geht mit Amerika weiter, das geht in allen politischen Themen, in allen Alltagsthemen geht das immer weiter, dass wir uns nicht einig über Themen sind, aber wir müssen das auch gar nicht. Aber was wir im Museum eigentlich vermitteln, ist diese Offenheit und Toleranz, dass jeder seine Meinung äußern darf und dass das gilt und dass das okay ist, aber dass man eigentlich nicht drüber streiten muss. Dass es valable Meinungen sind aufgrund der verschiedenen Perspektiven, die jeder hat. Und das ist, glaube ich, was auch in meinem Herz so brennt irgendwo und warum ich das so gerne mache und mit so einer Leidenschaft und auch mein Mann, dass wir so hinter diesem Wow-Museum stehen, weil das einfach so eye-opening ist, dass wenn es die Menschen verstehen, könnten wir eigentlich, müsste es keine Kriege mehr geben. Wir haben wirklich bei uns auch schon Gruppen gehabt, die gesagt haben, das müsste jeder Politiker gesehen haben, dann hätten wir keine Kriege. Und wie wunderbar wäre das? Ja, und vielleicht kann man da ein Stück dazu beitragen, dass die Welt ein offenerer und toleranter Ort wird.
Aber dann müsste der Besuch in eurem Museum oder in euren Museen eigentlich auch Teil der Schulen sein, oder? Also es kommen wahrscheinlich auch Schulen.
Es kommen viele, viele Schulen. Tatsächlich, heute hatten wir gerade auch einen aus Starnberg da. Also wir haben täglich Schulklassen da. Es dürften gerne noch mehr sein, weil das eben so ein Eye-Opening oder so ein oder sinneserweiternde Erfahrung eigentlich ist, wo man das den Kindern, den Erwachsenen, auch den Teamgruppen, wenn es Teamworkshops von Firmen und sowas sind, wunderbar aufzeigen kann. Ne? Auch, dass der Chef die Dinge anders sieht, weil er in einer anderen Perspektive ist als die Mitarbeiter und dass es da überhaupt gar kein richtig und falsch drüber gibt. Ich meine, da kannst du so wunderbar viele Themen aufgreifen. Das sollte tatsächlich Teil des Lehrplans sein.
Ich habe vor einigen Jahren mit meinem Mann in Tokio das Eventkonzept Team Labs besucht, wo so ein bisschen banale Erlebnisse wie zum Beispiel barfuß durchs Wasser oder zwischen hängenden Blumen oder durch Spiegelräume zu laufen, so ein bisschen als Sensation verkauft wird. Wir beide, mal über 60, waren jetzt nicht begeistert, aber alle jungen Menschen um uns herum waren das sehr. Wie schwierig ist es deiner Meinung nach heute, das Herz der Menschen zu berühren und sie wahrhaftig zu begeistern? Und wie viel Investment benötigt man überhaupt für Sichtbarkeit?
Naja, der Punkt, den du gerade angesprochen hast, also wir waren auch letztes Jahr in Tokio bei Team Labs. Wir wussten, auf was wir uns wie einlassen. Ne? Wir hatten auch eine gewisse Erwartung. Ich meine, das ist riesig groß. Und also aus meiner Sicht hat das tolle Spiegelräume. Und es ist...
ja, ich meinte auch mehr so... Ich wollte nicht in Frage stellen, dass das toll inszeniert ist, aber dass ich mir dann denke, dass dann die Zuschauer so, also die Besucher, nicht Zuschauer, so fast aus dem Häuschen sind, nur weil die jetzt ihre Strümpfe ausziehen müssen. Ja.
Weißt du, wo ich so denke, durch das Wasser, wo dann alle durchgelaufen sind. Ich hatte auch so ein bisschen so, oh, wer weiß, was da für Keime drin
sind. Genau, so ging's mir auch.
Ja, genau. Nee, also ich glaube, also die Begeisterungsfähigkeit von den Menschen ist natürlich, glaube ich, je älter wir werden und auch das, je mehr Sivität und Digitalität in unser Leben kommt, glaube ich, ein Stück weit schwerer. Die Menschen haben schon vieles gesehen. Es wird schwerer, die Leute zu begeistern. Und das merkt man auch in ganz vielen Bereichen oder auch in unseren Rezensionen zum Teil oder so, wo du dann denkst, so, ja, wie hast du schon gesehen? Also du, mein Spiegelraum, den Infinity-Raum, den kannst du noch nicht gesehen haben. Den haben wir nur wir. Den haben lokale Künstler entwickelt, der hat eine tolle Musikshow, den kannst du noch nicht gesehen haben. Aber auf der anderen Seite, Menschen mit einer gewissen Neugierde und einem gewissen Interesse auf Neues sind natürlich bei uns schon richtig am Platz. Menschen, die sehr gesättigt sind und schon auch alles gesehen haben, also und da zähle ich mich auch dazu, gell? Ich bin auch sehr, sehr viel gereist wie du und habe sehr, sehr viel gesehen. Und dann wird es auch für mich wird es schwerer, dass ich mich noch begeistere, weil ich mir ja genau solche Sachen, wie wir jetzt auch haben, sehr, sehr viel angucke. Und meine Kinder sind das ja jetzt auch schon gewohnt, weil wir an jedem Ort, wo wir hinreisen, möglichst solche Museen angucken, wo wir digitales Erlebnis und Immersivität, wo das zelebriert wird, weil wir uns auch dort Ideen holen. Aber zum Thema Sichtbarkeit, auch das wird immer schwieriger. Ne? In Zürich ist eine kleine Stadt im Vergleich zu München. Das war sicherlich auch vor 6 Jahren wesentlich einfacher als jetzt hier in München, wo man kulturell große Institutionen haben, die schon Vorlauf auch hatten mit ihrem Social-Media-Auftritt, mit ihren Webseiten. Wir sind da jetzt 4 Jahre später gekommen. Und das aufzuholen, weil ich sag, diese 6 oder 4 Jahre Distanz zu haben, weil vor Corona hatten die meisten Museen gar keinen großen Social-Media-Auftritt. Das haben viele erst während Corona gestartet, weil sie dann Zeit hatten, weil ja keine Gäste da waren. Also hat man das online gebracht, viele Beiträge und Inhalte. Und deswegen fehlen uns diese 4 Jahre in München jetzt quasi. Und das ist nicht so einfach, glaube ich. Das ist so ein bisschen wie Goliath gegen David, weil wir wirklich da kleine Davids gegen diese tollen Institutionen, die München zu bieten hat. Und ihr habt hier so ein Riesenprogramm im Sommer und wie Winter. Da ist schon nicht so einfach, sichtbar zu sein. Wir probieren es. Bei schlechtem Wetter sind wir auch relativ gut ausgebucht und so. Im Sommer bei schönem Wetter, das ist so, Hilfe. Hey, wir haben Aircondition, komm zum Abkühlen zu uns.
Müssen wir noch ein Erlebnis irgendwie draußen schaffen.
Ja, in Zürich haben wir das Erlebnis ja draußen mit der City Rally, wo wir so einen Stadtspaziergang machen. Aber in München haben wir das jetzt noch nicht gemacht.
Machen wir vielleicht mal was.
Ja, ist eine Idee noch.
Mir kommt es so ein bisschen so vor in unserer heutigen Zeit, als ob viele Menschen gar nicht mehr so die Wahrheit wissen wollen und sie vielleicht sogar auch gar nicht mehr so ertragen wollen. Spielt das eher so in eure Karten?
Das ist natürlich ein sehr allgegenwärtiges Thema, ne? Also what's real, what's fake? Also welche Bilder sind noch echt? Welche Videos sind noch echt? Was ist AI und sowas? Das ist ein ganz großes Thema und das spielt im Journalismus, im täglichen Berichterstattung überall eine ganz, ganz große Rolle. Und ich weiß nicht, ob es so ist, dass man das nicht mehr wissen will. Wenn ich so meine Kinder jetzt beobachte, ja, die nehmen jetzt einfach alles so hin, aber die haben auch schon sofort die Reaktion, ja, das ist AI, ja, das ist Fake. Also die haben ein anderes Auge für Dinge, das ist die erste Bewertung, die stattfindet bei denen sofort, wo wir dann erstmal so, oh, okay, wir nehmen erstmal, also ich in meinem Alter nehme dann die Information wahr und dann muss ich kurz überlegen, ach stopp, ist das jetzt Fake oder ist das jetzt echt? Und das, diese Informationen und Inhalte so abstrahiert anzuschauen, ist, glaube ich, eine rechte Challenge. Und das ist generationsübergreifend, wo dann vielleicht dann meine Eltern oder die Generation meiner Eltern das gar nicht gewohnt sind, sich das zu hinterfragen, sondern das ist einfach so. Das, was man sieht, das ist einfach so. Ne? Dass ich mal diesen Satz habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist einfach so. Da sind wir wieder bei, was du ganz am Anfang gesagt hast, diese Systemgläubigkeit oder dieses einfach das Machen, ne, was die Götter in Weiß sagen. Ja. Und ich glaube, das lernen unsere Kinder jetzt wesentlich differenzierter anzuschauen. Und wir sind jetzt so eine Zwischengeneration, wo sich noch vielleicht mehr die Mühe machen muss. Und deswegen, denke ich, sind wir ein recht spannendes Thema für ganz, ganz viele Zielgruppen, weil wir genau das in Frage stellen. Kannst du deinen Augen trauen? Ist das, was du wirklich jeden Tag siehst, real, dass es deine eigene Realität ist, kannst du wirklich das glauben oder musst du die Dinge kritisch hinterfragen? Bist du dir das schuldig? Bist du das deinen Kindern schuldig?
Ja, ja, eine schwierige Aufgabe in Zukunft, könnte ich mir vorstellen.
Ja,
weil
wir es
vielleicht nicht mehr, weil dann die Quelle wahrscheinlich das Wichtige wird. Also wo bekomme ich überhaupt meine Informationen her und traue ich der Quelle? Weil sonst, wie soll ich sonst jemals wissen, ob das Video, was ich da jetzt sehe vom Erdbeben, ich sag mal wirklich, dass das wirklich passiert ist, das Erdbeben. Ja,
also ja, ja, so richtig. Also wir hatten jetzt gerade am Wochenende auch ein spannendes Gespräch, wo mein Mann ist auch mal so sehr kritisch hinterfragend, sagte zu einem Bildchef, ich sag jetzt nicht von welchem Verlag, sagt er, na, habt ihr wieder, sagt, das und das Bild, ist das von euch? Oder, oh, nee, das haben wir nicht gefälscht, das war jemand anders, das haben wir früher gemacht. Früher haben wir noch die Flüsse rot gemacht, was nur Wasser war. Aber die Fakes, die müssen wir jetzt untersuchen, was ist da echt und was ist nicht echt. Also auch die haben Mühe damit, ne, jetzt noch die Bilder rauszufinden, welche sind echt.
Ja. Heute bist du 47, dein Mann 55 und eure Kinder sind 7, 11, 14 und 16. Wie fühlst du dich als Frau zwischen den Welten einer Unternehmerin, Mutter und Geliebte?
Da darf ich zurzeit immer auf meinem Wow-Mom-Kanal auf Instagram drüber freitags meine Berichte machen, wo es genau so ein bisschen darum geht, dass ich ständig eigentlich zwischen meinen Welten schwebe oder hin und her springe. Schweben ist nicht der richtige Ausdruck. Ich finde das super, super spannend. Und ich finde alle drei Bereiche, die du jetzt gerade genannt hast, wahrscheinlich sind es ja noch mehr Bereiche, jetzt eine Krankenschwätzer, Coach, ja, alles irgendwie, ne? Beraterin, was alles dazu kommt. Ich finde das sehr bereichernd und ich möchte keinen Bereich davon missen, weil jeder Bereich, also mein Familienbereich, ist sehr befruchtend in meinem Unternehmertum und umgekehrt. Viele Sachen, die ich als Mama gelernt habe, kann ich in meinem Unternehmertum anwenden. Jetzt habe ich diese Speakers-Ausbildung gemacht, die aber wiederum mich in meiner Ehe extrem weitergebracht hat, weil ich jetzt so vieles über meinen Mann oder über unsere Liebe lernen durfte, dass das ja auch wieder so eine große Bereicherung ist. Also ich finde das ganz, ganz wunderbar, diese befruchtenden Anteile, die einem das schenkt. Und man darf die, glaube ich, auch gerne zusammenbringen. Ich habe das am Anfang, als ich Unternehmerin war, habe ich oft gesagt, heimlich habe ich das gesagt, weil ich mich nicht getraut habe, das auszusprechen, dass Unternehmen führen eigentlich wie das Führen von einer Familie ist. Weil die Sachen, die ich eben im Familiencoaching gelernt habe, wie ich mit meinen Kindern umzugehen habe, dass ich die Stärken doch fördern soll und den Fokus auf die Stärken habe, dass ich das ja bei den Mitarbeitern auch mache. Und genauso anzuwenden ist, das habe ich mich wirklich lange nicht getraut, das auszusprechen, bis ich dann mal irgendwann gedacht habe, das ist doch was Wunderbares eigentlich, dass das so ist und dass ich das rausgelernt habe aus meiner Erziehung. Und so bringe ich dann wieder, wenn ich jetzt dann die holistische Unternehmensentwicklung als Studium gemacht habe, nochmal, habe ich dann auch wieder so viele Anteile in die Familie zurückgebracht oder auch in die Ehe, wo wir mal dann auch als Paar, weil wir das Unternehmen zusammenführen, haben wir auch zusammen da holistisch uns das zusammen anguckt, okay, wie führen wir als Paar? Das ist auch für das Unternehmen wieder wichtig. Also aus unserer Sicht findet da keine Abgrenzung statt. Aber dementsprechend haben wir dann auch manchmal, ne, wenn wir ein Teammeeting haben, wo dann mein Mann dann mal schnell vorbricht, wo ich sage, du, Matthias, hatten wir vorhin schon besprochen, kannst du da kurz, ich erkläre es dir nachher. Also das fließt dann ja auch dann ein, wenn wir noch nicht uns abgesprochen hatten, vielleicht zu Hause, dass ich ihn dann schnell zurückhalten muss und dass er das aber dann auch sein lässt, da dann weiter zu bohren oder sowas. Ne? Also jeder nimmt uns auch als Ehepaar, glaube ich, wahr. Das ist auch die Challenge sicherlich. Und er hat andere Stärken wie ich und das weiß auch jeder. Okay, wenn es um Finanzen geht, muss man mit Matthias sprechen. Wenn es um die Exekutive geht, muss man mit Vanessa sprechen. Aber Matthias hat dann doch vielleicht noch eine Idee. Also sprechen wir doch mit ihm auch noch schnell. Also es ist null abzugrenzen, die Geschichte. Und ja, ich finde es spannend.
Ja, diese holistische Ausbildung, die du letztes Jahr gemacht hast, 2025, war ja auch deshalb, weil du dein Unternehmertum noch selbstbewusster, ganzheitlicher und menschlicher führen wolltest. Deshalb nennst du dich ja bewusst heute holistische Unternehmerin. Fand ich ganz spannend. Mhm. Habe ich noch gar nicht so oft gehört. Mhm. Also es hat sich schon, seitdem du das alles weißt und kannst, also die Tools, um menschlicher zu sein und ganzheitlicher, hat sich schon etwas geändert, oder, in deiner Firma? Also spürst du das?
Ich würde sagen, ja. Also als wir damit angefangen haben, haben wir auch nochmal ein ganzes Team eigentlich gehen lassen müssen tatsächlich, weil wir aber auch die Menschen dahin gebracht haben, hey, ihr wart jetzt 2-3 Jahre da, wir haben zusammen ein Unternehmen, ein neues Museum aufgemacht, ihr habt jetzt alles mit uns erlebt. So spannend kann das jetzt gar nicht mehr sein. Was, ihr dürft euch jetzt auch weiterentwickeln und so, ne? Also bei uns geht's wirklich um die Stärken fördern. Und wenn ich merke, dass sich jemand langweilt oder nicht wohlfühlt, dann haben wir ein Gespräch. Dann gucken wir, okay, wo können wir dich jetzt wieder besser einbringen? Wo würdest du denn dich gerne positionieren? Welchen Weg gibt's denn für dich? Und diesen offenen Austausch zu pflegen und gemeinsam Lösungen zu finden, im Wohle des Wow-Museums auch. Also in der Holistik sieht man dann auch das Wow-Museum als Wesen. Das Wesen hat Bedürfnisse. Was braucht denn das Wow-Museum? Wo ist man wertvoll? Auch ich in meiner Rolle, wo bin ich denn wertvoll als Unternehmerin? Ne? Bin ich wertvoll, wenn ich an der Kasse stehe? Oder bin ich wertvoll, wenn ich bei den Team-Meetings dran teilnehme? Oder bin ich wertvoll, wenn ich einen Podcast mache? Ne? So, keine Ahnung. Also das muss man sich auch überlegen an vielen Stellen. Oder wenn ich zu Netzwerkanlässen gehe und sowas. Dass man sich solche Sachen hinterfragt, jeder in seiner Rolle. Und ja, es hat ganz, ganz viel geändert. Wir sind, glaube ich, mehr bei uns, jeder für sich, jeder Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter. Und eben diese Stärken zu fördern, das macht einen riesen, riesen Spaß, weil man sieht, wie sich junge Menschen so toll weiterentwickeln. Und dann dürfen sie irgendwann, es gibt doch dieses Bild, ne, auch für Kinder, erst gibt man ihnen, wie sagt man das, erst gibt man ihnen Flügel, dann sollen sie fliegen. Oder ne, und dieses, sie fliegen lassen, sich entwickeln lassen, diese Wurzeln zu geben und die dann fliegen zu lassen, das finde ich total spannend und schön und auch wirklich ein schönes Bild. Und das, ich glaube, das schätzen die Leute auch. Manchmal, wenn man dann mit Werten anfängt, wir ziehen ja dann auch manchmal so Wochenwerte, um das kurz zu thematisieren. Was bedeutet Selbstwirksamkeit oder Vertrauen? Oder jetzt hatte ich Intuition gezogen. Und was bedeutet das Wort für mich? Gebe ich jetzt, wenn ich jetzt darüber reflektiere, was bedeutet das jetzt im Moment oder was bedeutet es für die Arbeit oder sowas? Und das dann kurz zu reflektieren, das ist dann manchmal für Leute ein bisschen komisch erstmal, aber das bereichert total, weil der Wert immer so im Hinterkopf ist. Und die ganze Woche wie mitschwingt. Das ist noch spannend.
Ich war auch letztens bei einem Meeting, wo dann erstmal so eine Art Schweigeminute war. Und das fand ich auch sehr spannend, wie es dir damit geht. Ja, mit so einer Minute, wo man niemand was sagt. Mhm. Und was es auch mit einem macht. Ja, manchmal muss man ein bisschen was verändern. Kannst du dir Fehler verzeihen?
Mittlerweile sicherlich besser als früher. Ich glaube, ich kann ganz gut Entschuldigung sagen mittlerweile. Oder auch dann sagen, hey, da ist was, das ist mir unangenehm. Was ich, glaube ich, früher nicht konnte, ist, wenn ich Fehler gemacht habe, das auch als solches anzusehen. Das zu realisieren. Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Das war dann nur ein Gefühl. Okay, also das früher habe ich dieses Gefühl nicht gespürt. Nur nicht zugelassen. Und heute, wenn ich merke, da ist irgendwas im Argen, dann nehme ich mir die Zeit, das anzusprechen und das anzugucken und das mit der Person zu besprechen. Und ich glaube, das ist dann das Heilsame für beide Parteien. Und deswegen kann ich mir wahrscheinlich die Fehler besser verzeihen, weil ich sie nicht so im Raum stehen lasse.
Du arbeitest ja inzwischen auch als Speakerin, hältst Vorträge, zum Beispiel über den Umgang mit der jüngeren Generation. Du inspirierst auch Frauen, wie sie ohne schlechtes Gewissen ihre Berufung ausüben können, aber auch Kinder bekommen und dabei auch noch glücklich sind oder glücklich bleiben. Ist deiner Meinung nach Glück erlernbar?
Aus meiner Sicht heute würde ich sagen, Glück ist eine Entscheidung. ist ein wirklich, will ich glücklich sein oder nicht? Und das ist jeden Tag, jede Situation kann ich mich dazu entscheiden. Morgens aufzustehen und ein weißes Blatt, mit einem weißen Blatt anzufangen. Gestern haben mich die Kinder genervt, weil sie das und das und die waren müde. Ne? Und am nächsten Tag fange ich einfach wieder auf einem weißen Blatt an. Weil was bringt das, wenn ich das jetzt ins Heute wieder übertrage? Bei denen ist das eh wieder vergessen. Und da wieder neu zu starten und ja, einfach weder nachtragend zu sein, auch Matthias, mein Mann ist da super gut drin, nicht nachtragend zu sein. Dann knallen wir uns mal schnell was um die Ohren und dann ist aber auch wieder gerade gut. Und dann kann ich jetzt selber, ich sage manchmal, ja, aber mein Herz tut jetzt noch gerade weh, du musst mir jetzt noch 2 Minuten geben. Aber es ist dann mein Entscheid, will ich jetzt nachtragend sein oder will ich einfach die Umarmung von ihm annehmen und das wieder sein lassen. Das ist mein bewusster Entscheid. Ich tue keinem damit gut, wenn ich jetzt nachtragend bin. Und das genauso mit Mitarbeitern oder mit irgendeinem Gespräch oder was einem belastet. Dann eben bespreche ich es dann gerade und dann besprechen wir es zusammen und finden eine Lösung zusammen. Und das ist ein bewusster Entscheid, ja.
Es gab ja in deinem Leben auch mal eine Nahtoderfahrung, als du 2016 von deinen eigenen Bienen, bist auch noch so eine Hobby-Imkerin gewesen, im Garten 3-mal gestochen worden bist, wurdest ohnmächtig und die Ärzte rangen dann eine Dreiviertelstunde wirklich um dein Leben. Bist du eine andere seither?
Eine andere. Ich habe ja schon immer recht bewusst gelebt, weil auch durch den Tod von meinem Bruder, dass ich eben so Carpe Diem, ne, jeder Tag könnte dein letzter sein. Aber auch das hat mich dann wieder sehr reflektieren lassen. Und es ist tatsächlich so, dass ich hatte dann nochmal was, wo ich im Krankenhaus lag und ich wusste, okay, wie geht das jetzt weiter später? Und also wo man sich dann wirklich überlegt, okay, wenn es das jetzt war, ist es okay zu gehen? Oder fehlt jetzt noch was in meinem Leben? Und damals, als ich die Nahtoderfahrung hatte, ich meine, da war der Lennox, der war gerade noch Baby. Ich habe den draußen schreien gehört. Ich konnte noch den Ärzten sagen Sie meinem Mann, das Kind muss was zu essen haben, weil mir dieses Schreien so auf den Wecker ging. Und gleichzeitig hat sich mein Körper komplett verabschiedet. Und hat sich auch nur noch erbrochen und hatte Schüttelfrost, weil die so viel kaltes Wasser in mich reingelassen haben, dass mein Körper sich nicht mehr erholen konnte und so. Ich habe dann nur noch gebetet, dass ich nicht gehen möchte. Ich möchte da bleiben, weil ich hatte noch kleine Kinder. Ich wollte noch nicht gehen. Das war noch nicht der richtige Zeitpunkt.
Aber du hast trotzdem gespürt, dass du eventuell gehst.
Ja.
Was ist das? Wie kann man das überhaupt in Worte fassen?
Na, das war eine Riesenverzweiflung, weil ich wollte die Kinder noch groß werden.
Ja, aber was ist das denn da? Manche sprechen ja von irgendeinem Licht oder manche. Nee. Was hast du da erlebt? Nee,
ich war nur ganz nah bei Gott und gesagt und habe mit ihm, wie ich damals auch bei der Geburt mit meinem ersten Sohn, habe ich auch ganz viel mit ihm geredet, dass er jetzt auf die Welt kommen muss und dass wir das jetzt zusammen schaffen. Und so war ich dann im Gespräch mit Gott und habe mit ihm wirklich, bin ich ganz tief ins Gespräch gegangen, dass ich jetzt wirklich das überleben möchte, dass er jetzt irgendwie dafür sorgen muss, dass ich hier heil rauskomme. Also ich war nur mit ihm im Gespräch gewesen die ganze Zeit, dass ich noch nicht bereit war. Das war so mehr diese innere Haltung dazu. Also ich habe es wie nicht zugelassen. Und dann gab es da tatsächlich so einen Assistenzarzt, der da interveniert hat und auf einmal die Idee hatte, dass man, wenn man das Wasser in die Mikrowelle tut, das, die Kochsalzlösung, die man dem Körper, also ich hatte einen anaphylaktischen Schock damals und da werden ja die Gefäße erweitert und dadurch kann das Blut nicht mehr gepumpt werden. Und wenn die dann Kochsalzlösung hinzufügen, dann soll ja irgendwann genug Blutvolumen wieder da sein zum Pumpen. Aber wenn du so viel Kochsalzlösung in den Körper lässt, dass kalt ist, dann sinkt halt die Körpertemperatur so extrem. Und dieser Assistenzarzt, der dort war, per Zufall an diesem Tag aus Deutschland, hatte das im Studium gehört, man könnte diese Kochsalzlösung schnell in die Mikrowelle tun, erwärmen und dann würde der Körper sich besser regenerieren. Und ich hatte nur, ja, bitte, bitte, bitte. Also ich habe das halt auch so mitbekommen alles. Und die Ärztin, die war komplett verzweifelt. Die wusste nicht mehr, was tun. Die war kurz vorm Aufgeben gewesen. Und dann haben die diese Wärme Kochsalzlösung in mich reingelassen. Und dann hat sich mein Körper augenblicklich entspannt. Und ich wusste, ja, das wird's tun. Jetzt war es das Richtige. Und dann hat sich der Körper beruhigt gehabt. Und dann ganz schnell ging das dann wieder. Da haben die dann einige Liter reingelassen, dann war es wieder gut. Genau.
Also du meinst, dass du etwas bewusster geworden bist. Also dieses, wenn man weiß, auch wie schnell das Leben vorbei sein kann, natürlich durch die Erfahrung mit deinem Bruder, aber auch durch diese Erfahrung, dass man so diesen Moment einfach und diese Träume, die man vielleicht noch hat, einfach auch lebt oder versucht
nicht
zu leben.
Ja, genau, dass man die nicht so lange auf die Wartebank schiebt, weil man weiß nie, wann es vorbei ist. Und was hilft mir, wenn ich das sage, ich mache das irgendwann, wenn ich pensioniert bin oder meine Kinder groß sind. Lass es uns doch jetzt machen. Und aber auch für jeden Tag. So, für mich war mal, es gibt doch auch dieses Tool, dass man mal seine eigene Beerdigungsrede schreibt.
Das kenne ich nicht.
Kennst du nicht? Ich war letzte Woche gerade auf einer Beerdigung von einem sehr alten Mann, der sehr alt geworden ist, sehr erfülltes Leben hatte. Und auch da war ja dann eine Beerdigungsrede gewesen. Und da ist mir wieder eingefallen, ich musste mal als Jugendliche in so einem Coaching, wo ich bei meinem Papa in der Firma mit teilhaben durfte, sollten die ihre eigene Beerdigungsrede schreiben. Was würdest du selber dir sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, wenn du jetzt sterben würdest? Was würde dann der Vortrag sein vor dem Publikum? Und das hatte ich noch mal irgendwann vor 3 Jahren. Und das war dann schon, glaube ich, wenn du so eine Nahtoderfahrung hast, dann willst du eigentlich nicht, dass du dann da als keifernde Mutter dastehst. Sondern wenn sie dann irgendwie, mein ältester Sohn dann, ja, meine Mama hat mich nur geschimpft die ganze Zeit. Mein Mann, oh ja, die hat nur geschimpft, die hat nur rumgemeckert an uns. Das war dann nicht die Person, die ich sein wollte. Ich wollte irgendwie eine Person sein, an die man sich gerne zurückerinnert, die auch was hinterlassen hat, vielleicht eben nur gut erzogene Kinder hinterlassen hat, die geduldig war, die eine liebevolle, eine liebende Ehefrau und Mutter war, die verständnisvoll war. Also diese Sachen sind dann mir in den Kopf gekommen, dass ich diese Person sein möchte und nicht diese ungeduldige, hektische, der Zeit hinterherrennende, immer zu spät seiende Mutter, die nie Zeit für irgendwas hat. An manchen Dingen darf ich sicherlich noch arbeiten. Aber ich glaube, einige Dinge haben sich sehr, sehr verbessert seitdem.
Also die Wandlung.
Ja.
Titel meines Podcasts.
Ja, genau.
Ja, liebe Vanessa, ich danke dir sehr für dieses wunderschöne Gespräch, was mich jetzt noch neugieriger gemacht hat auf dein Wow-Museum, zu dem wir ja jetzt hinfahren. Und da mache ich dann noch das Podcast-Foto von dir. Also ich bin schon gespannt und natürlich auch gespannt auf das, was du noch alles tun wirst in Zukunft.
Ja, danke dir vielmals. Und ich freue mich, dich jetzt verwirren zu dürfen und dich hinterfragen zu dürfen in meinem Museum. Ja, let's go.